Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich. Über dies und das und jenes. Felicitas Bohmann trug ein Kleid aus Rührei. Sie hatte es in monatelanger Fleißarbeit selbst erstellt. Mit Nadel und Faden und 72 Zehner Packs handelsüblichen Eiern. Es standen in einem Großmarkt. Felicitas Bohmann trug nichts darunter. Das war der Sinn der Angelegenheit. Die sanften kreisförmigen Bewegungen der einzelnen Eierflocken auf ihrer nackten Haut versetzten sie in äußerste Ekstase. Felicitas Bohmann ging die Einkaufsstraße von Oldenburg hinab und lächelte. Zum dritten Mal an diesem Tag, zum letzten Mal in ihrem Leben. Der militante Onkel der radikalen Gruppierung Vegane Söldner aus Wächter erschoss sie von hinten. Mit 3 Schuss Eierlikör von freisaufenden Hühnern.
Es ist ein stinknormaler Sonntag, beziehungsweise es ist Samstagnacht auf Sonntag. Ihr sitzt wieder zu Hause, halbnackt, in ganz dämmerigem Zustand. Und ich begrüße meinen Korrespondenten da drüben, da draußen, in Washington. Jan, bist du da?
Ja, ich bin da, Olli. Ich bin jetzt, kann ich direkt mal vorweg verraten, beruflich seit ungefähr 10 Tagen unterwegs und reise durch die Vereinigten Staaten von Amerika oder wie T.S. Ullmann sagt, Amerika.
Born in America!
und arbeite hier ein kleines bisschen. Ich war gestern noch in Las Vegas bei der Präsidentschaftsdebatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Und jetzt sitzt
warst du live im Studio?
Ich war in dem Spin Room. Das ist dieser große Korrespondenten, dieser große Presseraum, wo dann auch nach der Debatte die ganzen Pro- und Contra-Anhänger oder Gegner von Hillary und Trump reinkommen, um den Medien zu erklären, wie die Debatte gelaufen ist. Und jetzt sitze ich gerade, nur damit alle wissen, wie wir uns jetzt hier gerade begegnen, ich sitze gerade quasi fast nackt mit einer schwarzen Hugo Boss Unterhose, die nochmal deutlich werden lässt, was ich für einen tollen Oberkörper habe in letzter Zeit.
Du bist dünn geworden, du bist eine skinny Bitch bist du, ne?
Ich bin eine skinny Bitch geworden. Ich sitze jetzt gerade an einem Schreibtisch im Trump Hotel von Washington, ungefähr 150 Meter entfernt, Luftlinie vom Weißen Haus. Da bin ich jetzt gerade.
Und dafür, dass du jetzt da gerade in den USA bist, mitten zur Wahl und so, finde ich, klingst du ziemlich gelangweilt und ausgebrannt. Liegt das daran, dass du so viel erlebt hast oder dass die USA vielleicht, kann man sagen, USA ist durch?
Nee, ja, das kann man zum einen sagen, da kann ich später gleich ein bisschen was zu erzählen. Ja. Das liegt aber unter anderem auch daran, dass es jetzt bei mir erst 6.30 Uhr früh ist, morgens, und ich gerade eben aus dem Bett, ich jetzt zum Schreibtisch rübergelaufen bin und du, bei dir ist schon irgendwie mittags oder nachmittags. Wir haben ja Zeitverschiebung, ich bin müde.
Ich bin auch müde und ich bin auch eben gerade erst aufgestanden. Bei mir ist 12.35 Uhr heute am Freitag. Aber ja, ich konnte heute ausschlafen, wirklich. Und das Problem ist, wenn man ausschläft, ne, wenn man das lange nicht macht, dann fühlt man sich jetzt richtig müde. Das ist das Problem. Der Körper darf nicht zur Ruhe kommen. Das muss jetzt bis ins hohe Rentenalter, muss jetzt eigentlich durchgepowert werden. Und das ist auch so ein bisschen das Thema unserer Sendung heute. Global Warning. Also, dass wir Menschen immer wieder, dass wir zurückkehren zur Menschmaschine. Weißt du, wie Kraftwerk damals schon gesagt haben, dass wir Menschen wieder anfangen zu ackern, zu arbeiten. Du bist jetzt da drüben, kannst das noch nicht mal richtig genießen, den Aufenthalt. Die Wahl, dann auch noch dein Beruf, alles quält dich so ein bisschen. Und das ist ja auch das Problem, dass wir jetzt alle wieder das Gefühl haben, man muss was angehen, man muss was machen. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt da drüben bist und dir die Wahl anguckst, man muss was machen, man muss diesen Planeten besser machen und fühlst du dich getrieben?
Also ich bin ja zum allerersten Mal außerhalb von New York und war sonst immer nur so ein Luxusreisender, also nach Amerika gefahren und einfach nur in New York geblieben, weil das einfach so eine schöne Stadt ist und das so viel Spaß macht, da zu sein. Und jetzt habe ich zum allerersten Mal auch den Rest des Landes gesehen. Ich war also angefangen von Los Angeles über San Francisco, Las Vegas, diese ganzen kleinen Städte dazwischen. Und jetzt muss ich schon sagen, es ist wirklich ein absolutes, du hast es ja auch schon mal gemacht, mit dem Auto ein bisschen rumfahren, ein absolutes Wahnsinnsland. Also diese Weite, dass man quasi einfach wirklich kilometerweit fährt und nichts da ist und man, wenn man dann so ein Haus hat, um das Haus herum einfach kilometerweit Wüste ist bis zum nächsten Haus, das ist schon echt verrückt. Global Warming ist ein ganz schönes Thema, weil ich auch das Gefühl habe, dass wir mit unserer europäischen Ängstlichkeit, mit unserem eingeübten, dann doch irgendwie so, 10.000 Jahre alten zivilisatorischen Fortschritt, auch mit kleinen Dämpfern zwischendrin, aber dass wir auch einen ganz anderen Blick auf die Welt haben. Das ist total scheißegal hier, wenn du schmeißt den, ich meine, das ist jetzt wieder der typische Deutsche, aber du schmeißt den Müll in so eine große Tonne rein, du fährst mit diesen fetten Karren durch die Gegend, da ist er erstmal, ich glaube mal, in Deutschland in einem ganz anderen Umfang sensibilisiert, was so die Zukunft der Welt angeht, glaube ich. Das ist denen hier relativ scheißegal.
Ja. Ja, das kann gut sein, weil die vielleicht aber auch nicht so gebildet sind wie wir. Und das ist ja auch so ein Entschuldigung.
Ja, das klingt aber nicht so gut.
Nö, das liegt daran, dass ich gestern Abend eine Zigarette geraucht habe.
Gestern Abend, jetzt zur Zeit gerade nicht. Ne? Also das, was gerade klang wie ein Feuerzeug, das war kein Feuerzeug.
Nein, ich brutzel mir ja gerade. Ich habe mir natürlich, weil wir jetzt Sendung machen müssen und ich nicht in die Küche kann, habe ich jetzt die Küche ans Wohnzimmer rangestellt, damit ich jetzt hier, ich habe gerade den Gasherd angemacht, damit ich mir gleich Mittagessen machen kann, während wir die Sendung machen. Ich baue mir jetzt hier alles auf, dass ich die dass ich den Schreibtisch nicht mehr verlassen muss.
Ich habe ein paar Themen mitgebracht, Olli. Wenn du jetzt keine auf der Pfanne hast, können wir auch gerne erstmal meine abarbeiten.
Ich wollte dich gerade ein bisschen ausfragen. Da kann ich ein bisschen den investigativen Journalisten raushängen lassen.
Ja, gerne.
Du bist jetzt seit einer Woche ungefähr in den USA. Wo bist du gelandet? Erzähl mal kurz deine Reiseroute bis jetzt.
Gelandet, von Düsseldorf geflogen nach Los Angeles.
Tolle Stadt LA, oder? Wie lange warst du in LA?
Da war ich jetzt vier Tage war ich da. Und das, also was heißt toll? Das ist halt eine Mischung aus Leverkusen und Teneriffa. Es ist wirklich so. Du hast keine Möglichkeit, von A nach B zu kommen ohne Auto. Und selbst wenn du mit dem Auto von A nach B kommst, dauert es einfach 3 Stunden für jede Strecke. Ich habe wahnsinnig viele tolle Sachen erlebt und Menschen getroffen, worüber möchte ich nicht öffentlich sprechen tatsächlich. Gar nicht wegen der Sendung, da kann ich gerne drüber reden. Aber ich habe einfach Leute getroffen, die ich immer schon mal treffen wollte. Das kann ich dir alles mal erzählen, wenn die Sendung vorbei ist. Wirklich wahnsinnig toll. War in Palm Springs, dieser alten Enklave außerhalb von Los Angeles, da wo früher Frank Sinatra und ich glaube Elvis und ihre ganzen Sommerhäuschen hatten. Also wirklich total verrückt. Ich finde es wirklich verrückt. Es ist wirklich, also du hast was, es hat was von Teneriffa, weil es eine völlig unwirtliche Welt ist. Es ist eigentlich wie eine Stadt auf dem Mond gebaut. Ich frage mich, wo die das Wasser herbekommen, weil es ist wahnsinnig trocken und überall stehen so vertrocknete Palmen rum, die dominierende
Farbe. Die haben
Farbe
auch
ist
ein
so
Wasserproblem,
braun.
Jan. Die haben Wasserprobleme auch da. Also ja, das ist bekannt. Ja, und untergehen soll Kalifornien ja auch irgendwann, weil das war irgendwie die Plattentektonik, glaube ich. Es gab auf der Platte von Tool damals so, Tool ist so eine Progressiv-Rockband, schon da ist die Landkarte und da konnte man das so drehen, das war so ein, wie heißt es nochmal, wenn man das Bild so dreht, dann geht was weg und was, du weißt, was ich meine. Und da Kalifornien schon weg, weil das ist wohl die Prophezeiung, dass Kalifornien irgendwann im Meer untergeht. So, ne? Also wie Sylt.
Kann ich mir voll vorstellen, das ist tatsächlich, ich war am Pazifik, habe einfach ein paar nette Leute besucht und habe dann vor allen Dingen mir das alles ein bisschen angeguckt und was der erste Eindruck, also dieses aufgeregte Trump-Berichterstattungsding, was in Europa und in Deutschland ist, das findet hier eigentlich gar nicht so statt. Man ist dann doch viel differenzierter als hier. Ich will jetzt gar nicht so sehr drüber reden, weil ich habe ja auch noch ein bisschen eine Sendung zu produzieren.
Die ist wichtiger als die hier, oder was?
Ja, wo ich jetzt nicht alle Erkenntnisse vorher raushauen will. Es ist ja auch bescheuert, wenn man, es gibt ja so viele Leute, die irgendwie beides hören. Die Quote ist überschaubar von uns, deswegen sollte man so ein kleines bisschen, halte ich mich mal ein bisschen zurück. Aber ich hab wahnsinnig viele tolle Leute getroffen, kann ich direkt mal sagen. Und ich spreche so wie die Schwuppe aus den 80ern, weil es einfach wahnsinnig toll war, diese ganzen Menschen zu treffen. Ja, aber ich möchte nicht verraten, mit wem ich mich getroffen habe. Vielleicht, Wer weiß,
Amerikanische
who cares,
Pommes.
Who cares? Who cares, Olli? Who cares?
Ich.
Who cares? Ja, I don't
tell. Hast du was gekauft? Warst du shoppen?
Nee, keine Zeit dazu gehabt. Ich werde auch wahrscheinlich von der Familie irgendwie zusammengeschlagen am Flughafen, weil ich bislang noch gar nichts dabei hatte. Aber ich bin ja gereist gestern. Übrigens, das ist auch eine geile Legende, dass man denkt, dass es von innerhalb von Amerika einigermaßen überschaubar ist, so mit Flugzeit. Also von keine Ahnung, von L.A. nach Washington oder sowas in 3 Stunden. Vergiss es, dauert über 7 Stunden. Also fast ein Transatlantikflug. Extrem anstrengend. Und ich habe extra dann irgendwie so einen Virgin Atlantic Flug gebucht. Und saß die ganze Zeit wie bei Air Berlin, aber so 7 Stunden lang in so einem Sitz, konnte nicht aufstehen. Das war sehr anstrengend. Und mein Koffer wurde durchsucht. Ich hatte den Koffer aufgemacht heute Morgen im Hotel oder gestern Abend noch und da war so ein Zettel drin. Wir haben ihren Koffer durchsucht. TSA Agency. Hab wahnsinnig viele nette Deutsche getroffen in Los Angeles, die mit dem Motorrad die sogenannte deutschen Tour machen. Über, ich glaube, die Route One oder sowas, wie diese
Highway One. Ja, nach San Francisco und dann zum Grand Canyon. Das, was ich auch gemacht habe schon vor 10 Jahren. Das war was man eigentlich machen sollte. Ist aber auch schön. Ist es die deutschen Route? Ich glaube, generell Touristen fahren die gerne, obwohl...
Ja, also die deutschen Route, ich habe da wahnsinnig viele Deutsche gesehen und auch ein Pärchen, die mit dem Motorrad gefahren sind, schön mit der Kombi und sowas, was auch kein Amerikaner macht. Die setzen sich einfach so eine Suppenschüssel auf und der Deutsche kam hier vorbildlich in der Kombi. Also ich habe wahnsinnig viele nette Leute schon getroffen. Soll ich schön grüßen von den meisten. Die meisten hören gerne Fest und Flauschig. Also tatsächlich sind wir ein Reisebegleiter für viele Menschen und auch in Amerika werden wir gehört.
Ja, ich habe einen kleinen Jingle produziert, den machen wir ab nächster Woche, wo ich übrigens auch mal wieder finde, wir sollten ein bisschen auf unsere Hörermails eingehen. Ich bekomme gerade unheimlich viel Post wieder. Ich habe meine Nachrichtenfunktion ist wieder an. Ich bekomme viel Post, ich lese fast alles, ich antworte selten. Ist außer wenn es kurze Fragen sind, wird kurz geantwortet, ansonsten belangen nicht. Wir werden uns aber auch wieder mal eingiebig damit unterhalten. Ich habe übrigens, es ist Herbst, Jan, und der Geschmack der Sterblichkeit liegt wieder auf der Zunge. Das muss man vielleicht mal so sagen. Es geht darum, sich auch jetzt wieder ein bisschen zu verabschieden von Sachen, die waren vielleicht. Ich finde ja, die Jahreszeiten spielen dem Gemüt manchmal einfach zu und man weiß einfach, es bricht eine neue Zeit an, der Winter, alles stirbt ab, alles wird kalt und das Leben, sag ich mal, der Zyklus des Lebens baut sich wieder auf, wieder beziehungsweise erholt sich gerade. Und das fühlen wir Menschen manchmal auch ein bisschen, glaube ich jedenfalls. Ich habe jedenfalls wahnsinnig viel Post bekommen von Leuten, die gerade Liebeskummer haben und Trennungen hatten oder ähnliches. Männer wie Frauen haben mir geschrieben, dass sie gerade irgendwie Sehnsucht haben oder irgendwas ist mit ihnen. Ganz viele so emotionale Sachen. Vielleicht machen wir nächstes Mal, wenn du zurück bist, weil ich glaube, das sollten wir nicht über Übersee machen, weil da müssen wir eine emotionale Sendung machen. Eine Sendung mit schönen, traurigen Liebesliedern, also Trennungsliedern und so ein bisschen Tipps geben, wie man über Liebeskummer hinwegkommt. Hattest du eigentlich schon mal Liebeskummer?
Ja, klar. Also ist das nicht? Bei mir war das bestimmte Gefühl, ich sag mal so von 11 bis so Mitte 20.
Ja, also das Gefühl, was aber auch dafür gesorgt hat, das können wir alles noch mal ein bisschen expliziter in der großen Liebeskummer, in der großen Beratungssendung mit Jan und Olli machen. Das Gefühl, was schmerzhaft ist, aber auch dafür sorgt, wie ein großer Künstler mal gesagt hat, wenn junge Menschen brennen, leiden, kann große Kunst und Großes entstehen. Ja, dass man das vielleicht auch gar nicht mal so als negatives Produkt seines eigenen Gefühlslebens, also so immer
das beschreibt. Ich nehme das gar nicht als negatives Produkt. Ich meine, trotzdem eine Erfahrung, wo man sich dann währenddessen als Jugendlicher denkt, muss das denn jetzt eigentlich sein? Aber wenn man mit so ein bisschen Abstand drauf schaut, dann weiß man, es musste genauso sein. Also das finde ich.
Ja, das Schlimme ist, dass man dann. Ja, das Schlimme ist ja, dass man denkt, wenn man jung ist, dass man dann jung und traurig, ne, wie auch Farin Urlaub mal gesungen haben, immer wenn wir traurig waren, hörten wir die Smiths und so, ne. Das ist ja so ein bisschen so, dass man hat diese Jugend, man hat diese endlose Energie und trotzdem sudelt man sich in dem Schmerz, der auch vielleicht zum ersten Mal im Leben eintritt, weil man das vorher noch nicht so kannte, und dann wird das bestimmende Gefühl. Ja, das ist vielleicht auch
Ich meine, was waren das für Leute früher, denen alles gelungen ist und die immer die beliebtesten waren? Und vor allem, wo sind die heute, weißt du?
Ja, das ist halt, das ist so.
Die Typen, denen die Eltern irgendwie die Hand vor den Arsch gehalten haben, die sich nicht selbst verdienen mussten, die irgendwie mit allen immer gut klarkamen, mega in Sport und sowas. Ganz wenige so Ausnahmepersönlichkeiten, die jeden Morgen immer noch 20 Kilometer vor der Arbeit joggen und dann irgendwie 7 Abschlüsse haben und wo alles perfekt läuft. Und selbst bei solchen Leuten, von denen es immer noch ganz wenige gibt, also die meisten geilen Typen von früher sind irgendwann abgeschmiert und beim Abi-Treffen sieht man die dann und denkt so, okay, so geil scheint sie damals nicht gewesen zu sein, weil dann hättest du es irgendwie geschafft, das aufrechtzuerhalten. Aber diese Über, kennst du auch diese Übermenschen, die wo man denkt,
na, Alter, absolut.
Fünf Ausbildungen, bist mega in Sport, siehst top aus, hast einen tollen Beruf, aber trotzdem, es fehlt trotzdem immer das Glück.
Es fehlt das Glück oder es wird zu einer glatten Oberfläche. Wir hatten ich kann mich an eine in der Schule erinnern, wo ich früher auch, neidisch kann man nicht sagen, aber wo man so dachte, dem gelingt ja alles. Der hat die Mädchen angezogen, er war ein Mädchenmagnet, er war sportlich, er war gut aussehend, kam aus gutem Hause und jetzt habe ich den auch wieder getroffen in einem Job, wo er mir assistieren musste, zur Verfügung
stehen musste. Wo er entblasen musste.
Nee, und dann ist ja auch nicht so, man darf ja auch nicht immer davon ausgehen, dass es um schöne Menschen oder irgendwas geht, die da was Besseres haben oder irgendwie sonst was. Aber bei dem war das halt so, dass ich dachte, das ist so glatt alles, da ist einfach so viel Oberfläche, das ist alles zu gut gelungen. Ich möchte jetzt auch gar nicht tauschen, auch wenn ich so zurückblicke. Vielleicht gut, dass das mir nie in die Wiege gelegt war, dass das Leben so glatt funktioniert, also so funktioniert hat. Weil sonst wäre man jetzt auch, man wäre nicht auf einem Meer, wo es also Untiefen gibt und wo man erforschen kann, sondern man wäre auf einem Segelschiff und würde einfach glatt, stumpf, links und rechts und geradeaus und so hin und her segeln und würde dann auch nicht mehr viel mitbekommen. Keine Ahnung.
Schöne Menschen, weißt du, auch so eine Sache, die wir beide jetzt nicht so, also schöne Menschen sind ja quasi, wenn die Pubertät das Schlimmste hinter sich gelassen hat, schöne Menschen sind ja ihr Leben lang, denen wird hinterher geguckt, die haben viele Vorteile im Alltag und ich glaube, wenn du diese Erfahrung nicht hast, dass du quasi nicht mit so einem Bonus durchs Leben läufst, sondern bist einer von ganz normal, also normal aussehen, ganz normaler Typ, normal cool oder uncool, das ist, glaube ich, dann sehr praktisch, weil du dann nie irgendwie was vermisst, wenn es eines Tages nicht mehr so ist. Ich glaube, viele Leute brechen daran oder gehen daran kaputt, wenn die Jugend irgendwann nicht mehr da ist. Mir ist ehrlich gesagt total scheißegal, ob die Jugend irgendwann nicht mehr da ist. Also ich habe nie den optischen oder den Vorteil von Jugend so genossen, wie Leute irgendwie, die wahnsinnig gut aussehen zum Beispiel.
Ja, apropos gute Leute, schöne Leute, die gut aussehen, wie ist es denn in L.A.? Hast du dich da besonders hässlich gefühlt? Waren da viele für dich, viele schöne, körperbetonte Menschen? Hast du dieses Klischee da auch für dich entdecken können?
Ja, total. Und ich habe in meiner Timeline bei Facebook aus irgendwelchen Gründen, so aus meiner Late-Line-Zeit noch früher, wo ich immer alle Freundschaftsanfragen angenommen habe, habe ich Leute, die dann auch in L.A. wohnen und sehe immer, dass dann doch, also Körperkult da doch sehr gelebt wird und das aber trotzdem, weißt du, diese dann doch leicht traurige, im Abgang leicht traurige Oberflächlichkeit. Ich denke mal so ein kleines bisschen, so hier, hast du diese Geschichte mit Olli Pocher mitbekommen? Irgendwie wahrscheinlich für ein bisschen Kohle irgendwie die Kühlklinik eröffnet und dann da irgendwie abgeschmiert mit irgendeinem Partygirl und dann gab es am nächsten Tag die große Olli Pocher-Geschichte, Olli Pocher schaute irgendwie bei Partygirl als Arzt nach und so. Alles so ein kleines bisschen, diese Oberflächlichkeit, wo man immer denkt, so richtig glücklich können diejenigen doch nicht sein. Also das ist irgendwie, ich sehe mal so Fotos von Leuten.
Sehe ich jetzt gerade, ist Sexskandal um Olli Pocher. Hier flirtet er sich schon mal warm. Steht hier.
Ja. Also er hat wohl irgendwie Kohle bekommen von der Kö-Klinik für Männer, wo man sich Haare transplantieren kann. Oder irgendwie Fettabsaugen oder die Schlupfglieder liften oder so. Und dann ist er auf der Party, ich habe das Video gesehen, also irgendwie, ich weiß gar nicht, warum ich das gesehen habe. Und dann ist er schon relativ, ich sag mal, steil reingegangen in Flirtlaune und hat sich da irgendwie so eine Blondine geschnappt. Wurde dann aber erwischt und oh Gott, am nächsten Tag eine große Story in der Bildzeitung, als wäre es vorher abgesprochen gewesen und jetzt macht er eine Tour, die irgendwie Voll-OP heißt und OP ist ja auch gleichzeitig seine Initialien, das ist alles ein riesen PR-Gag, das Leben als PR-Gag.
Ja, ach mein Gott. Sag mal, und Fahrradfahren findest du, kann man nicht in L.A., meinst du? Weil ich war gestern zufällig gedreht, fällt mir nur gerade ein. Ich habe das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder mit Joko und Klaas für Zirkus Halligalli eine kleine Sache gemacht.
Hey, super.
Und ja, weil jetzt musst du gar nicht so zynisch. Du hast neulich hier Duell um die Welt oder was das heißt gemacht. Du warst genau, also das, wenn das jetzt schon wieder so kritisch klingen soll. Das hat Spaß gemacht, hat mich total gefreut. Und es war Benjamin von Stuttgart-Barre, der hat auch mitgemacht. Und der ist ja auch großer Ex-LA-Fan, hat er mir erzählt. Also wir haben uns ein bisschen unterhalten und dann hat er gesagt, er fährt da immer Fahrrad. Und dann habe ich aber auch gedacht, wo fährt man denn da Fahrrad? Weil ich war ja auch schon zweimal in Los Angeles. Ich habe da nie einen Fahrradfahrer gesehen. Und ich denke mir, wie der dann so irgendwie schweißüberströmt von einem Ort zum anderen fährt und dann irgendwie wirklich wirklich mit Todesangst ankommt und den Fahrradhelm abnimmt, kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Da gibt's ja noch nicht mal Fahrradwege. Also ist mir jedenfalls
ja,
nicht
aufgefallen. Ja, also es ist, ich glaube, da so in Malibu, in Malibu Mountains, da kann man, das ist schon ganz schön. Also das ist wirklich, da hat's dann was von Südfrankreich, aber es ist, glaube ich, auch, also die Amerikaner sind so wahnsinnig rücksichtslos und sind es auch gar nicht gewöhnt, dass Fahrradfahrer, also dass irgendwas ohne vier Räder im Straßenverkehr ist schon ungewöhnlich. Aber ich habe auch gehört, dass er in L.A. abhängt, Stucki, um einfach ein bisschen runterzukommen und zu chillen und so.
Also, ja, kann man da aber auch. Also ja, ich finde, das kann man, wenn man ein bisschen außerhalb ist, kann, und es ist ja immer cool, in der Stadt zu sein, wo man ein Fremder ist. Also ich mag das ja auch sehr gerne. Hast du das auch, wenn du Fremder bist? Also wenn du, es ist ja nun mal so, wir sind ja, also du noch viel mehr in der Öffentlichkeit als ich, durch deine ganzen tollen, witzigen, kleinen Einspieler
Wetten im Internet. Wetten, dass ich bin der amtierende Wetten, dass Moderator. Ich bin der letzte Moderator von Wetten, dass. So, und das...
ich wollte, das darüber wollte ich mit dir reden. Ich habe die Sendung gesehen, Jan. Ich habe die Sendung gesehen.
Oh, super. Und welche denn? Beide schon? Also beide schon?
Nee, ach so, die lief gestern. Die zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen, aber den ersten Teil habe ich gesehen und ich kann das auch nicht ganz verstehen, dass da jetzt jeder pressemäßig sich darüber so urteilen muss, als wenn das jetzt wirklich darum ging, die Geschichte von Wetten, dass neu aufzuarbeiten. Ich muss sagen, ich habe das 10 Minuten geguckt, Jan. Ich habe 10 Minuten geguckt und es fühlte sich nach 10 Minuten für mich erstaunlich stark nach Wetten, dass an. Ganz ehrlich.
Es war 1:1 Wetten, dass das gleiche, alle Gefühle, auch beim Machen, glaube ich, die gleichen Gefühle. Du kommst als Moderator automatisch in diesen Touch-Modus rein. Es war 1:1 Wetten, dass. Und wir haben dann irgendwann, weil sich das zu echt anfühlte, gesagt, also in der Vorbereitung, verdammt nochmal, wir müssen irgendwas machen zur Brechung. Guck dir mal die zweite Folge an, das wird noch ein bisschen besser. Ich würde sagen, das war, also vor allem für mich jetzt für einen Wikipedia-Eintrag. Ich mache ja gar nicht mehr Sachen, weißt du, fürs Publikum oder fürs Feuilleton.
Sondern alles für Wikipedia.
Ich mache alles für meinen Wikipedia-Eintrag. Ja, natürlich. Die Leute, die solche Sachen vor mir gemacht haben, haben es fürs Publikum gemacht. Irgendwann blieb beim Fernsehen die Masse aus. Der Fernsehmarkt fragmentierte sich. Dann hat man fürs Feuilleton gemacht. Harald Schmidt hat jahrelang quasi fürs Feuilleton Fernsehen gemacht. Hat dann irgendwann auch sich gegen das Feuilleton gewendet. Und ich habe jetzt quasi versucht, das weiterzuentwickeln. Fernsehen machen für den eigenen Wikipedia-Eintrag. Also quasi das, was bleibt, wenn man von der Erde verschwindet. Und ich bin momentan, redest du mit dem letzten Moderator in Deutschland, der Wetten, dass moderiert hat. Ich bin quasi in direkter Linie Nachkomme von Frank Elstner, Thomas Gottschalk, Wolfgang Lippert, Thomas Gottschalk. Thomas Gottschalk eigentlich. Markus Lanz lassen wir jetzt mal außen vor, der ist ja wirklich nicht ernst zu nehmen in der Angelegenheit.
Aber wieso? Wem fandst du besser als Moderator? Wolfgang Lippert oder Markus Lanz?
Wolfgang Lippert.
Ja?
Ja. Und zwar jetzt, weißt du, gar nicht, weil ich
finde, muss man vielleicht historisch betrachten, ja.
Ja, aber Markus Lanz macht wirklich einen tollen Job und wird auch echt immer besser in seiner Talkshow. Das kann man, haben wir öfter schon darüber geredet. Ich finde, dass es überhaupt nichts Schlimmes dahin zu gehen. Ich finde, es ist okay, da zu sein, wenn man das nicht übertreibt und so. Aber wenn es zu spontanen Regungen kommt oder irgendwas, was unberechenbar ist oder irgendwas, was die Norm verlässt, kannst du dich auf Markus Lanz, kannst du sicher sein, dass Markus Lanz in sich zusammenfällt. Und das war bei Wetten, ich habe es immer nicht ertragen. Ich habe davor gesessen und habe mich fremdgeschämt dafür, dass man in Situationen, eine leichte Überforderung zu riechen war, Markus Lanz einfach in sich zusammengefallen ist. Der hat es einfach nicht ausgehalten, wenn was spontan war.
Der hat sich der Überforderung hingegeben. Ja, der hat sich der Überforderung hingegeben. Hat gesagt, okay, das ist jetzt zu viel für mich. Und das zeige ich auch ein bisschen.
Ja, und Lippi war wenigstens gut drauf. Aber ich meine, der Altmeister Thomas Gottschalk, das muss man schon sagen, die Sendung kann eigentlich von niemand anderem moderiert werden als von Thomas Gottschalk. Das ist so die Erkenntnis nach zwei Ausgaben Wetten, dass, weil das zusammengehört. Also meinetwegen kann Thomas Gottschalk die Sendung mit ins Grab nehmen und das noch einfach 300 Mal weiter moderieren. Meinen Segen hat er. Auch geil, dass er sich jetzt quasi... Ich würde mir wünschen, dass wenn das nochmal aufgelegt wird, dass dann so ein Rat zusammengestellt wird aus allen Wetten, dass Moderatoren und dass ich halt mit dabei sitzen muss, aus statistischen Gründen. Und dass sie mich fragen, dass das ZDF mich fragen
muss, ob das okay ist. Wie deine Zeit war, ja.
Und wie deine Zeit ob das okay ist, ob das okay ist, wer mein Nachfolger wird. Und ich dann sage, ja, okay, ich meine, wer bin ich darüber zu urteilen, wer mein Nachfolger ist? Ich habe keine Aktien mehr in Wetten, dass. Momentan ist das ja quasi mein Status in das ZDF. Ich bin richtig sauer, wenn das ZDF Wetten, dass macht, neu auflegt, ohne mich zu fragen. Und ich werde auch immer sagen, wenn jemand Neues Wetten, dass macht, werde ich meinen Senf immer mit dazugeben, wie Frank Elstner. Und meinen Segen hat er, oder hat er toll gemacht, oder hinter den Kulissen aber schon beim ZDF anrufen und sagen, ja, scheiße, säck die Sau ab.
Genau, Böhmermann exklusiv, exklusiv bei Bunte. So sieht er jetzt, so sieht der Wetten, das Pensionär seinen Nachfolger. Und dann gibst du so, genau, so Tipps und so. Super. Jan, bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne einfach einen kleinen Song in the Playlist tun, ja? Und dann.
Ja, gerne.
Erzählst du mir mal ein bisschen aus Washington, und ich würde auch gerne ein bisschen wissen über das letzte Wahl-Duell zwischen Hillary und Trump. Da habe ich nämlich auch nicht allzu viel mitbekommen. Und jetzt wünsche ich mir einen Song von einer Band. Das passt ganz schön über, wo ich schon vom Geschmack der Sterblichkeit auf der Zunge geredet habe. Eine Band, die Platten macht, die sind wie Heroin. Also man kann sich reinfallen lassen. Die Band heißt AA Bondi. Und die sind ganz fantastisch. Also es gibt eine Platte von denen, die kann man in einem durchhören. Das ist ein kleines Meisterwerk. Und die Platte heißt, um das mal ganz kurz zu sagen, ich glaube Believers. Nee, Believers heißt sie nicht. Es gibt eine Platte, die ist schwarz vom Cover. Aber ich wünsche mir einen Song von einer anderen Platte, von When the Devil's Loose. Der Song heißt A Slow Parade, und den Song kann man, wenn die Abenddämmerung einsetzt, einfach Kopfhörer raus, dick anziehen. Der Herbst spielt sein alljährliches Spiel um deine Sinne herum, und du hörst AA Bondi mit A Slow Parade und gehst einfach mal durch die Nachbarschaft und hörst diesen Song. Siehst noch ein paar Kinder vielleicht irgendwo mit den Blättern spielen, bla bla bla, und hörst diesen Song. Wunderschönes Lied.
Der neue Moderations- Style, einfach zwischendrin, weil wir bla 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 bla.
Ich bin noch nicht so
toller lange Moderator, Olli Schulz. Die Kinder spielen mit den Blättern bla 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 bla. Hoffentlich merkt keiner, dass ich gerade nur bla 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 sage. Bla bla.
Naja,
bla,
ich
bla,
wollte bla. Das ein
und
bisschen.
AA Bondi.
Ja, die Leute schätzen das ja, wenn ich so ein bisschen geschmackvoll versuche, den Song noch zu erklären. Heute fehlt mir dazu noch ein bisschen die Gabe. Ich habe übrigens die großen fünf mal wieder ausgegraben. Ich habe so ein paar Sachen, aber heute bist du unterwegs und ich merke, wir sind wieder ein bisschen klein Tick zeitversetzt. Wir machen ab nächste Woche, wenn du zurück bist, auch mal wieder ein bisschen hier Kolumnen, ein bisschen Struktur bringen wir
ja,
rein.
Ja.
Bla bla bla. Im Herbst darf man nicht allzu sehr verwahrlosen. Wir müssen den Menschen Struktur geben. Jetzt einmal ganz kurz, Socken aus, schön den Fußboden mit den Füßen berühren und am Boden bleiben. Hier ist ein AA Bondi, A Slow Parade, und danach sind wir gleich wieder da mit dem geilsten Scheiß aus Amerika. Ja, bis gleich.
Fest und flauschig mit Janni und Olli.
Fest und flauschig. AA Bondi, ein Song von Olli, ist in der Fidi und Bumsi Playlist. Das muss man vielleicht mal für Leute, die neu dazugekommen sind, dazu sagen. Wir haben zu diesem Podcast eine Playlist, und jede Woche tun wir da die Songs rein, die wir in der Sendung spielen. Und ihr könnt zwischen der Playlist und dem Podcast hin und her schalten. Ihr könnt aber auch den Podcast einfach weiterhören. Wie weit sind wir eigentlich mit den Vorbereitungen für unsere Live-Show, Olli?
Ich glaube, es läuft alles sehr, sehr gut. Die letzten Verhandlungen werden genau heute getroffen. Und ich glaube, ab nächster Woche können wir Bescheid sagen, wo und wann diese Show stattfindet. Ich glaube, es wird in Berlin stattfinden. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Und ja, ich glaube, es wird eine wahnsinnig schöne Location werden. Und es sieht alles sehr gut aus. Wir können es leider noch nicht verraten. Ich bin da aber gerade am Ball, weil das ja auch ein bisschen hier mein Booker, hier, der meine Konzerte organisiert, der hat sich ein bisschen, also der
integriert in die Geschichte. Der hat sich reingesteigert. Ja,
der hat sich reingesteigert. Und das ist total super, wenn das alles klappen sollte. Und wir sind dann im Dezember mit einer großen Live-Show mit allen Stars, die jemals stattgefunden haben in unserer Sendung und Vorgängersendung, auf der Bühne. Ich habe schon ein paar Gäste versucht, also anvisieren. Die werden eigentlich nicht kommen, aber fragen werde ich trotzdem. Und ich glaube, dass wir das wirklich noch hinkriegen, dieses Jahr eine Live-Show zu machen. Und ich finde das total super. Ich freue mich drauf. Das ist ja das erste Mal, dass wir uns jetzt...
Noch vor Weihnachten.
Das erste Mal, dass wir seit zwei Jahren, dass wir uns wiedersehen auch. Das ist doch total super.
Übrigens, ich hab vergessen, dir zum Geburtstag zu gratulieren, weil ich auf einem großen Flug war, nach Übersee, also bin hierher geflogen, und als ich dann quasi gelandet bin, ist mir siebenteils eingefallen, dass du quasi gestern Geburtstag hattest, und dann habe ich gedacht, okay, jetzt brauchst du auch nicht mehr anrufen, dann sagst du nächstes Mal in der Sendung einfach herzlichen Glückwunsch. Das ist wenigstens unverfälscht, unverstellt, und so bin ich halt, weißt du?
Meine Mutter hat gefragt, ob Jan gratuliert hat. Hat Jan gratuliert? Hat sie wirklich? Weil die... Das ist, glaube ich, wichtig. Ja, ja. Habe ich gesagt, nee. Hat sie gesagt, echt nicht? Ich habe gesagt, ja, der ist aber auch in den USA gerade.
Ach so, ja, aber es ist nicht böse gemeint. Also ich habe auf jeden Fall an dich gedacht.
ja. Ist alles wirklich? Egal. Ich habe dir, glaube ich, gratuliere ich dir zum Geburtstag? Ich weiß das gar nicht.
Nee, ist auch nicht so schlimm. Die Zeugen Jehovas so gratulieren sich auch nicht zum Geburtstag, gibt's auch schon seit ein paar hundert Jahren.
Das stimmt. Ich habe mir gestern auf Netflix die Amanda Knox-Doku angeguckt, gestern Abend.
Ja.
Und da, hast du die auch schon gesehen?
Habe ich auch schon gesehen,
Die Killerin mit den Eisaugen, wie sie genannt wird. Ich will mich jetzt gar nicht darüber, so jetzt irgendwie, ob die jetzt schuldig ist oder nicht. Also die Doku war sehr filmisch gemacht und teilweise auch ein bisschen inszeniert. Trotzdem wurden natürlich alle Fakten da nochmal irgendwie aufgearbeitet. Und eine Sache, die mich am meisten geschockt hat, wo ich gestern Abend dann so auf dem Sofa saß und drüber nachdenken musste, ist wirklich die Tatsache, dass man durch Medienberichterstattung Menschen so krass manipulieren kann und so krass in eine Ecke drängen kann, was natürlich jetzt keine neue Erkenntnis ist, wo mir schon ziemlich lange klar ist. Aber dass da wirklich wahnsinnig krass, und das sagt die Amanda Knox am Ende ja auch, die Menschen lieben Monster und wenn sie keine Monster finden, dann erschaffen sie sich welche. Und ich finde das einen ziemlich schlauen Satz, egal ob sie jetzt schuldig ist oder nicht, sie hat sich schon merkwürdig verhalten, da sind merkwürdige Sachen passiert. Trotzdem ist das so ein Fall gewesen, wo ich glaube, dass ganz viel falsch gemacht wurde. Und irgendwie hatte ich gestern Abend das Gefühl, dass man, also dann ist so diese ganzen Berichterstattung über Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit sind und irgendwas passiert, wo wirklich dann auf einmal so ein Porträt erschaffen wird oder genau der Mensch beschrieben wird, dann von so Zeitungen und so, wo alles ausgearbeitet wird. Ich meine, du hast es ähnlich erlebt mit deinem Fall diesen Sommer. Und ich glaube, dass das wahnsinnig viel manipuliert und wahnsinnig oft zu Fehlentscheidungen oder dazu kommt, Öffentlichkeit eine Meinung hat. Und zu all diesen Sachen, egal jetzt, also diesen ganzen Sachen wie Kachelmann oder sonst was, da wird ja alles ausgearbeitet und man kriegt alle Informationen oder auch bei Leuten, das Privatleben und sonst was. Und ich finde, dass sich das einfach nicht mehr gehört, weil man dadurch in der heutigen Zeit wirklich es schafft, Leute aufzuhetzen, Sachen zu machen, die vor allem bei dummen Menschen auch oder Leute, die einfach sich keine eigene Meinung bilden können, und dass bei solchen Fällen einfach so viel manipuliert wird und so oft, und ich glaube, dieser Amanda Knox-Fall war so ein Fall, wo wirklich auch alle wollten, dass diese vielleicht ein bisschen dümmliche, oberflächliche Amerikanerin zu diesem Zeitpunkt einfach ein Killer ist, und dann wurden die Sexdirigentin und diese ganzen Schlagzeilen, und das ist eigentlich so offensichtlich, dass da Manipulation betrieben wird und wirklich da jeder drum kämpft, jeder Journalist.
Das Wort ist falsch. Manipulation ist falsch. Ich glaube, das ist das Manipulation impliziert ja, dass da quasi jemand ist, der das alles steuert und der will, dass es in eine gewisse Richtung geht. Ich glaube einfach, wenn Menschen zusammenkommen
Manipulation.
Mit verschiedenen, ja, das ist eine unbedachte Manipulation gibt's ja nicht. Manipulation ist immer bedacht.
Ja, nein, du da hast recht. Ich meine damit, dass da natürlich jeder versucht, die stärkste Schlagzeile zu haben und versucht auch so ein bisschen den anderen zu toppen, reißerischer zu sein. Das wurde vor allem sehr gut von diesem Journalisten erklärt, der meinte, also dass er über einen Bericht schreibt, über einen Fall, der auf der ganzen Welt besprochen wird, das ist für Sex wie Sex für ihn gewesen. Fand ich eine ziemlich bemerkenswerte Aussage.
Dieses Adrenalin, was du dann hast, und es kommen halt verschiedene Motive von verschiedenen Menschen zusammen und das führt nicht immer zu Gutem. Und ich glaube, Medien, das ist wie so eine Murmelbahn. Wenn du einmal eine Murmel reingeworfen hast, dann kommt die unweigerlich unten an. Und die Frage ist nur, ob du sie reinwirfst, wann du die Entscheidung triffst, eine Information in diese Medienmaschine reinzugeben. Und guck dir diesen Staatsanwalt zum Beispiel an. Wahnsinnig, muss man auch mal sagen, wahnsinnig unseriöser Typ, der die Ermittlungen geleitet hat gegen Amanda Knox. Die sind da irgendwie mit der Mordkommission, mit irgendwelchen Gummistiefeln über den Tatort gelaufen, haben überall DNA-Spuren verteilt. Dann irgendwann kam dann, als er merkte, die Luft wird dünn für ihn, auch die Motivation dazu, dass er auch gewinnen wollte oder dass er das unbedingt auch nachweisen wollte.
Aus Heimatliebe auch ein bisschen, weil er ja aus der Stadt kommt und er fand das so toll, dass die Leute ihm auf der Straße die Hände geschüttelt haben. Also so ganz egomanische Motive eigentlich. Und das ist dann, und am Ende hat er eigentlich nichts mehr gehabt, aber immer noch drauf bestanden, dass sie ja die Mörderin war, weil er dann auch nicht mehr abrücken wollte. Und das war so ein alteingefahrener, dazu muss man sagen, das ist ein katholisches Dorf gewesen, wo dieser Mord stattgefunden haben, alle sehr religiös, die wollten ein Monster haben, die waren auch alle sehr, ist ja immer gefährlich, wenn eine ganze Stadt sehr religiös ist, und da wurde dann sehr, sehr stark, so gleich das aufgebaut, und die Leute haben...
Hat aber nichts mit der Religion zu tun, das glaube ich nicht, das weiß
ich
nicht.
Naja, ich glaube schon, dass es so ein katholisches Dorf war, das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen, da gibt es dann sehr viel Gut, Böse und sehr viel Denken noch in den Köpfen der Leute, die dann aus einem höherer Gewalt oder höherer Instanz entstehen, so, weißt du, oder die so ein Denken haben. Ich glaube, dass das auch dazu gehört, so ein bisschen, und dass dann am Ende, als ihr ihr Freispruch verkündet wurde, die Leute vor dem Gericht angefangen haben zu buhen, zu schreien, obwohl die selber kein bisschen mehr wussten oder irgendwas, spricht dann auch für die dummen Leute so ein bisschen, die da der Meinung sind, sie wissen, aus einem Gefühl heraus wissen sie alles so. Und ja, das ist alles
postfaktisch. Ja. Das ist das treibt die AfD an. Meinung ist stärker als Fakten. Und das ist natürlich auch ein schwieriges Gefühl auszuhalten, wenn man keine Antworten hat. Also wenn man nicht weiß, ob sie jetzt schuldig ist oder nicht. Und selbst wir wissen das ja nicht. Oder wir haben noch einen leisen Zweifel. Und das ist für viele Menschen schwer auszuhalten. Ich sag mal, 90% der Leute oder vielleicht 80% der Leute halten es nicht aus, nicht zu wissen, was nach dem Tod ist oder wie der Tod ist. Und mit diesem Zweifel zu leben, ist für viele Leute sehr schwer. Diese Zweifel gibt es ja in vielen anderen Situationen im Leben auch. Und die wollen einfach eine Antwort haben. Aber es gibt einfach auf viele Dinge keine Antwort. Unter anderem auf solche Fragen zum Beispiel. Und ich erkläre das immer für mich mit einfach den verschiedenen Motiven von Menschen. Der Fall von Amanda Knox ist ganz toll, weil dieser Reporter, der war ganz vorne das Frontschwein, der wollte die geilen Storys abliefern, hat dann für sich ganz nur in seiner Welt Linien überschritten, die er niemals hätte überschreiten sollen, weil er einfach nicht an grundlegenden Prinzipien festgehalten hat, die für so einen Job, selbst die Journalisten einfach gelten. Und das Gleiche gilt für den Staatsanwalt auch. Auch der, weißt du kannst als Kriminalist, kannst du doch nicht sagen, ich habe das Gefühl, derjenige ist es, es gibt keine Beweise dafür, aber ich gehe jetzt einfach mal dieser Hypothese nach, dass er es ist, ohne dass es irgendwelche Anhaltspunkte dafür gibt. Du musst natürlich offen sein. Du musst offen sein für alle Möglichkeiten. Auch übrigens hier hast du das mitbekommen mit Uwe Böhnert und diesem Peggy-Fall? Das war einmal DNA gefunden wurde in irgendeiner Decke oder irgendeinem Fingernagel, ein großes Stück von Uwe Böhnhardt an Teilen, die damals gefunden wurden bei diesem ermordeten Mädchen, wo alle gedacht haben, das ist ein Pädophiler oder irgendwie, aber ich weiß, wenn du dir sowas anguckst und dann eben auch Ermittlungen, die in eine Richtung gehen, 10 Jahre lang laufen sie den Dönermorden hinterher, die Türken knallen sich gegenseitig ab und huch, auf einmal kommt raus, es ist eine Neonazi-Bande, irgendwelche Rechtsterroristen, die das aus ganz anderen Motiven machen und das ist auch, ich meine, da sieht siehst du dann mal wieder, was da eben schief gehen kann und wenn Leute persönliche Motive oder auch Fehler in ihr Handeln mit einbringen, ne?
Ganz legendär ist da ja auch dieser Fall, der vor ein paar Jahren stattgefunden hat, dass die DNA von einer Mörderin in ganz vielen Orten, Städten in Deutschland gefunden wurde und sie wohl einen Feldzug macht bzw. rumreist seit vielen Jahren. Dann hat sich bloß herausgestellt, dass irgendwo in einem Labor die DNA über Wattestäbchen, glaube ich, auf alle möglichen, also dass es übertragen wurde und es diese Person nie gegeben hat.
Weißt du, das war eine Frau, die Wattestäbchen verpackt hat und das war auch der Fall, Uwe Böhnhardt. Ja. Das waren die DNA-Spuren, die immer an der Pistole gefunden wurden.
Genau.
Anfangs Dönermorden. Weißt du, und das ist, ich finde, dass wenn du dir solche komplexen, unglaublich komplizierten, vielschichtigen Sachen anschaust und dann im Gegenzug dann dazu quasi, jeder Mensch hat, glaube ich, so einen inneren Reichsbürger. Jeder will es gerne einfach haben und einfach zu erklären. Aber es gibt einfach Dinge, die nicht einfach zu erklären sind. Und wenn du diese, ich habe ja diese Titanic-Kritik gelesen, irgendwie Böhmermann, Polizistenfreund. Aber ich kann mich davon nicht lösen. Ich komme aus einem Polizistenhaushalt und es macht mir extrem schlechte Laune, wenn ich mitbekomme, dass irgendwie ein 32-jähriger Polizist erschossen wurde von einem Typen, der irgendwie, der denkt, die Bundesrepublik Deutschland existiert nicht, der seine Rechnung nicht bezahlt, der das alles, dieses ganze Weltbild als Vorwand nutzt.
Von dem Reichsbürger, ja?
Ja, seine gescheiterte Existenz irgendwie zu legitimieren oder vor sich selber irgendwie im Recht zu sein und dann quasi in völliger Verblendung neben einer schusssicheren Weste schläft und irgendeiner Langwaffe und Polizisten abknallt, die in sein Haus kommen, um irgendwie seine 30 legalen Waffen einzukassieren, weil er als unzuverlässig gilt. Und wenn du dann hörst, einfach, dass ein 32-jähriger Polizist erschossen wird, das macht mir extrem schlechte Laune.
Also das ist auch.
Ich krieg das auch echt nicht raus, weil das so eine bei mir so eine persönliche Sache ist und ich einfach weiß, was das. Also weißt du, bei aller Polizeigewalt und allem Scheiß, der bei der Polizei läuft, übrigens ist auch geil, 4 Reichsbürger, der Innenminister Hermann von Bayern sagt, 4 Reichsbürger gibt's auch bei der Polizei Bayern.
Echt? Hat er gesagt?
Es gibt 4 Polizisten, der Reichsbürgerbewegung nahestehen. Einer wurde jetzt suspendiert.
Ja, das ist dann auch schon wieder sehr fraglich alles so, ne? Also das muss man dann auch sagen. Und das ist natürlich dieser Ausdruck jetzt Reichsbürger, der wird natürlich durch diesen Mord jetzt nochmal auch schön durch die Medien geschleust. Und jetzt ist die neue Gefahr der Reichsbürger natürlich, was natürlich einerseits auch wieder nur ein Ausdruck für Assis ist, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Nee, also das gibt's, haben wir in Amerika auch gesehen, diese libertäre Bewegung, den Staat komplett abzulehnen, der aber lustigerweise in Deutschland gar nicht aus so einem amerikanischen Verständnis kommt, sondern in Deutschland sind es einfach Auslöser gescheiterte, verkrachte Existenzen, die einfach keinen Bock haben, ihre Steuern zu bezahlen, weil sie es nicht können oder weil sie nicht wollen oder wegen im Suff den Führerschein weggenommen bekommen haben und sich dagegen wehren wollen und dann auf einmal in diese Reichsbürgerbewegung reingezogen werden. Das ist wie so eine sektenartige Bewegung. Aber ich sag mal so, über allem steht schon, würde ich auch sagen, Vollidioten. Also würde ich schon grundsätzlich sagen.
Vor allem gab es auch in der Punk-Szene immer Leute, die gesagt haben, für mich existieren die Grundgesetze nicht und so. Also dieses Reichsbürger, das ist jetzt auch ein sehr weiter Begriff und so, und der geht natürlich jetzt in die rechte Ecke, aber grundsätzlich gab es da schon immer Leute, die dem Staat nicht akzeptiert haben. Weißt du? Und in allen Bereichen. Ja. Wird man die jetzt alle als Reichsbürger bezeichnen?
Also ich glaube, das ist jetzt eher so ein Sammelbegriff, aber sagt ja dann auch irgendwie, sagen dann ja auch die Behörden, ist vielschichtig, aber ich sag mal so, ich glaube, in diesem Jahr sind jetzt, da hat ja schon mal einer mit der Waffe um sich geschossen, es sind jetzt in diesem Jahr schon mehr terroristische Anschläge von irgendwelchen rechtsextremen, reichsbürgerartigen Typen begangen worden, als von syrischen Flüchtlingen, weißt du? Und es wäre schön gewesen, wenn wenigstens ein Reichsbürger da gewesen wäre, der den Reichsbürger, den Bullen erschossen hat, irgendwie dann festgenommen hätte. Aber nicht mal das ist passiert. Weißt du, es ist schon, ich finde das schon schwierig und bedenklich, dass da irgendwie Behörden da so zögerlich sind und da irgendwie so zurückhaltend sind und bei den quasi Moslems, den muslimischen vermeintlichen Terroristen, dann irgendwie alle Leute direkt die Bundeswehr eingesetzt wird im Inland irgendwie, obwohl es nur ein Selbstmörder war. Ja. Ist egal.
Man merkt dir richtig deine Müdigkeit an. Gehst du immer, guckst du viel Fernsehen immer noch im Bett, im Hotel und stehst dann spät auf? Du musst viel machen, ne?
Ich bin gestern Abend, ich bin echt hier um 11 ins Trump Hotel gekommen. Und das ist ein ganz neues Trump Hotel. Es gab wahnsinnige Proteste hier in Washington, als es eröffnet wurde. Es gibt es, glaube ich, erst seit einem Monat. Und das ist tatsächlich so, wenn du hier drin sitzt, ich fühle mich wirklich schlecht. Ich bin hier nicht aus Gag, sondern, also wir machen dann hier, drehen hier noch in dem Ding. Heimlich. Und es ist tatsächlich so, du fühlst dich total schlecht. Ich habe eine Rezeptionistin, die witzigerweise sah meinen Reisepass und sah, dass ich in Bremen geboren wurde und sagte, dass sie mal ein Jahr lang Au-pair-Mädchen war in Tedinghausen, in perfektem Deutsch, kommt eigentlich aus Kenia und ist jetzt hier im Trump-Hotel gelandet an der Rezeption. Und auch alle Mitarbeiter haben so ein leicht, es ist alles ein kleines bisschen zu unterwürfig und der Kontrast ist ein kleines bisschen zu groß. Die Zimmer sind alle ausgestattet mit irgendwelchen merkwürdigen Kronleuchtern, Stuck an der Decke. Das Hotel ist jetzt einen Monat alt und das sieht da oben aus wie irgendwie ein Altbau aus dem 19. Jahrhundert.
Also hängen überall Bilder von Trump?
Nee, es hängen aber überall Ölgemälde und irgendwelche Fotos, die dokumentieren, wie groß und wie toll das alles ist. Und du als Gast kommst du hier hin und du musst, glaube ich, Millionär sein, dem alles scheißegal ist. Und dann kannst du auch, glaube ich, einigermaßen ertragen, dass die Mitarbeiter ein kleines bisschen zu unterwürfig sind, ein bisschen zu devot, ein bisschen zu viel Migrationshintergrund haben und zu sehr ausgebeutet wirken. Ich will das jetzt nicht, also es fühlt sich anders an als in anderen Hotels, wo man weiß, dass die gut bezahlt werden, weißt du?
Verstehe. Na gut. Ich würde mir wahnsinnig gerne kurz was zu trinken aus der Küche holen. Hast du einen Song, den du dir wünschen würdest oder so, oder was ansagen wollen würdest, dann könnte ich...
Ja, hier ist Bruce Springsteen und Born in America.
Nee, nicht so eine Scheiße jetzt. Mach mal, gib dir mal wieder ein bisschen Mühe mit der Playlist. Versuch mal wenigstens einen schönen Song von Springsteen dann zu nehmen.
Was willst du denn haben von mir? Was willst du haben?
Denn Springsteen haben wir schon auf der Playlist mit Thunder Road, seinem besten Song.
Weil wir ihn immer gepusht. Wir haben ihn nach vorne gefickt. Wir haben ihn groß gemacht. Und letzte Woche hat er den Literaturnobelpreis gewonnen.
Ja! Wie krass ist das eigentlich? Und wir haben noch in der Sendung vorher, haben wir gar nicht besprochen. Er hat den, und das Schöne ist ja, er hat sich bis jetzt nicht drauf gemeldet, glaube ich. Er hat sich, also die Versuchung, in den Preis zu begeben. Und er hat ja auch vor ein paar Jahren von Obama, gibt es bei YouTube zu gucken, hat er irgendwie das, hier Kreuz, Ehrenverdienstkreuz der USA, das Honor Pedal oder so bekommen. Und wurde von
Das Anal-Pedal
von Obama.
Das Anal-Pedal der Vereinigten Staaten von Amerika.
Das sind drei verschiedene Dildo-Aufsätze, die du dir an deinem Stuhl festmachen kannst. Und mit so einem Pedal immer hoch und runter. Das ist so eine alte hydraulische. Das hat Lincoln damals erfunden, das Anal-Pedal.
Oh Gott, Alter.
Ja, das ist von dem ersten Präsidenten der USA, von Lincoln, der hat das Anal-Pedal erfunden. Drei Aufsätze, die man noch mit den Füßen bedienen kann. Und da, wo man sich dann selber, ich sag's jetzt einfach mal so, sich selber ficken kann, weil man so ein geiler Player ist. Und das hat Obama, diese Aufsätze wollte er Bob Dylan übergeben.
Die werden verliehen, dafür für ein Jahr behalten, das ist ein Wanderpokal.
Genau, die wird aber auch nicht sauber gemacht. Das ist also, den hatte schon Jack Nicholson, Marlon Brando, den hatten schon eigentlich Philip Roth.
Alle im Arsch.
Außer Philip Roth, der ist nämlich genervt, dass er immer noch nicht den Literaturnobelpreis bekommen hat. Ich finde auch, dass der das schon lange verdient hätte. Ich bin großer Fan von Philip Roth. Der ist jetzt auch über 80. Der wird nicht mehr viel Spaß an dem Anal-Pedal haben, wenn das erst so spät übergeben wird. Also sollte da in Schweden langsam auch mal das Gremium sollte sich langsam mal in die Philip Roth Richtung. Der winkt mit beiden Armen um das Anal-Pedal. Das muss man sagen.
Ich bin für Thomas Roth, der die Tagesthemis abgegeben hat an Ingo Zamperoni. Der sollte den Literaturnobelpreis bekommen für seine tollen Moderationen.
Gut, hast du einen Songwunsch oder soll ich noch was?
mach was von Bob Dylan. Wollen wir nicht, also ich weiß, du magst ihn nicht, aber Tambourine Man kann man schon mal spielen. Also einfach.
Jawohl, ich bin großer Fan von The Ballad of the Thin Man. Das ist so mein Lieblingssong von Bob Dylan.
Okay. Alright. Dann Bob Dylan und The Ballad of the Thin Man.
Genau.
Ja,
heißt nur Ballad of the Thin Man. Vom aktuellen Album produziert von David Geller.
Und wenn man ganz genau hinhört, dann kann man im Takt der Gitarre kann man das Anal-Pedal wummern hören.
Ich habe Bob Dylan das erste Mal in den 90er Jahren gesehen, und zwar im Docks in Hamburg, und das war einer dieser grauenhaften. Ja, er hatte damals schon das Anal-Pedal. Nee, aber das war einer dieser grauenhaften Auftritte von ihm, wo er jedes Lied gleich singt. Er hat diese Phase gehabt, weil es ist ja auch schwer, über all die Jahre hinweg, das hat Bob Dylan noch offen gesagt, ein Problem für ihn, diese Lieder so wiederzugeben, wie er sie geschrieben hat. Und dann gibt es dieses legendäre Ab, das immer und jedes Lied klang so, und ich bin einfach nach einer halben Stunde genervt gegangen, obwohl da fucking Bob Dylan auf der Bühne stand. Danach habe ich ihn nochmal gesehen, das war dann deutlich besser, aber der
im Maredo, natürlich. Im Maredo. Ey Olli, ey Bob, moin, wie geht's? Ja, auch im Maredo? Ja, ich bin auch im Maredo. Hier esse ich gerne mal einen Steak. Maredo.
Genau, mit Dieter Bohlen zusammen. Nee, der geht immer wie heißt es nochmal? Dieses habe ich hier nicht verstanden. Vapiano, Eventküche, du gehst dahin, musst dich anstellen, das ist ein Restaurant, da musst du aber mit dem Teller zur Küche gehen, zu dieser offenen Küche, stellst dich da an und dann sagst du, ja, ich möchte gerne Nudeln hier mit Gemüse und mit ein bisschen Fleisch, und dann holt der Typ vor deinen Augen, und dann wird das so entzaubert, so Plastiktüten raus, schneidet die auf und tut das in die Pfanne, weil das alles schon so portioniert ist, und dann denke ich, wo ist denn da die große Eventküche? Wenn, dann will ich sehen, dass die Nudeln von der Decke hängen, und der zupft die Nudeln von der Decke, dann ist da auch noch irgendwo vielleicht ein künstlich angelegtes Gemüsebeet, da werden dann frisch die Brokkoli geholt und so. Das wäre für mich Eventküche. Und wenn da hinten noch ein Gärtner im Bau hier in Gummistiefeln steht und dann wirklich frisch vom Feld, aber dass das Basilikum dann eingeschwallt.
Ja, genau. Ja, das. Aber das ist, in Amerika ist das so, beim Kochen, ne, wenn der Amerikaner kocht, also ist jetzt wirklich, also Stereotyp, aber ist, also wenn die kochen, dann nehmen die nicht wie wir einfach so Zutaten wie Gemüse, Zwiebeln, sondern die nehmen bereits fertige Sachen und kombinieren die miteinander. Also die haben quasi, ich wollte gestern Abend eine Pizza bestellen. Und dann, I'm so sorry, but the kitchen ran out of pizza dough. Und ich so, wie, ihr seid eine Küche in einem 5-Sterne-Hotel und ihr habt keinen Pizzateig? Dann nehmt ihr einfach Wasser, Olivenöl und Mehl und macht ein bisschen Salz und macht Pizzateig. Weißt du, aber das ist eine Hefe, auf die Idee kommen die gar nicht. Also es gibt ja mehrere, also das wäre jetzt, weiß ich, die Variante ohne Hefe. Kann man auch noch mit Hefe machen, aber wenn es schnell gehen muss, kann man es ohne Hefe machen. Und die, weißt du, die kombinieren fertige Sachen und nennen das dann Kochen. Die, also bereits fertig, also fertige Sachen einfach, fertig. Die machen auf ein quasi fertiges Kartoffelgratin, machen die Brokkoli drüber und dann ist es Brokkoli-Gratin or I don't know.
Die sind einfach fertig.
Es ist a global warning, muss man wirklich sagen, wenn man den Zustand der Amerikaner, der USA sich anschaut, muss man wirklich sagen, das ist echt krass und auch, also auch was so rhetorisch abgegangen ist jetzt hier. Ach, machen wir gleich nach Bob Dylan. Erstmal Literaturnobelpreisträger, der uns alles zu verdanken hat. Muss man wirklich mal sagen.
Der Analpedal geht an Bob Dylan und wir machen jetzt ganz kurz einen Break. Ich hole mir ganz kurz einen kleinen Schluck zu trinken aus der Küche.
Bis gleich.
Hier ist Fest und Flauschig, hier ist Global Warning. An der anderen Seite der Erdkugel befindet sich gerade Jan Böhmermann in einem Trump-Hotel. Ich sitze auf der anderen Seite im Grunewald in meiner kleinen beschaulichen Wohnung, schaue raus und sehe den güldenen Herbst, beziehungsweise die Blätter von den Bäumen stürzen. Wenn Blätter von den Bäumen stürzen, die Tage täglich sich verkürzen, Amsel, Drossel, Fink und Meisen die Koffer packen und verreisen, wenn all die Maden, Motten, Mücken, die wir vergaßen zu zerdrücken, von selber sterben, so glaube mir, es steht der Winter vor der Tür.
Heinz Erhardt.
Ja, richtig. Habe ich damals auswendig gelernt. Ja. Ach, Jan, du, weißt du, was ich mir heute zu essen mache?
Nee, was denn?
Leber. Heute gibt's Leber bei mir. Und das gibt's nur einmal im Jahr. Und ich weiß, dass ich jetzt auch einige Leute vor die Zuhörer sich ekeln werden, denken, Leber, das muss ich als Kind bei meiner Oma und Opa essen. Ich auch. Und ich fand's gut, weil meine Oma eine sehr gute Art hatte, eine Leber zuzubereiten, die ich mir natürlich damals aufgeschnappt habe mit 9 Jahren in der Küche. Und jetzt brate ich nämlich Leber. Und das gibt's wirklich so selten bei mir. Aber so, dass sie so ein bisschen knusprig ist, die muss gut durchgebraten sein, mit Zwiebeln, mit Apfelmus, mit Kartoffelpüree. Und dann auf dem Kartoffelpüree mit Muskat und da noch ein paar knusprige Zwiebeln drauf. Und das ist wirklich ein fantastisches Essen. Kann man nur einmal im Jahr essen. Leber ist ja auch giftig, soll man nicht so oft essen. Aber ich bin heute Morgen aufgewacht mit dem Gefühl, da muss eine Leber in meinem Mund. Und das werde ich mir heute, diesen Wunsch werde ich mir erfüllen.
Der Jeffrey Dahmer aus dem Grunewald, hier, Olli Schulz.
Magst du Leber?
Ich mag Leber nicht, nee. Also ich hab mich davon gelöst, Leber zu mögen. Manchmal habe ich so ein Jeeper, dass ich zu Hause sitze und denke, Alter, ich will heute richtig gutes griechisches Essen. Und auf so eine griechische Grillplatte gehört eben auch ein bisschen Leber immer mit drauf.
Ja.
Aber die habe ich eigentlich nach diesen Griechenanfällen der letzten Jahre immer liegen lassen. Also verstärkt nicht mehr gegessen. Ich glaube, da haben sich irgendwelche Rezeptoren geändert auf meiner Zunge. Ich habe übrigens hier gelernt, es gibt es gibt ja diese Geschmacksknospen auf der Zunge. Ich muss mal kurz im Taschentuch.
Oh. Aber das hast du in den USA gelernt, weil die Geschmacksknospen.
Süß. Nein, das wusste ich, aber es gibt eine neue Geschmacksart und zwar heißt die Umami.
Aha.
Ja. Ist ganz
die
neuer
schmeckt wie?
Stand der Wissenschaft, das ist quasi das, bitte korrigiert mich.
Ach, die fünfte Geschmacksrichtung.
Ja, genau. Und das ist das, was angesprochen wird, wenn man zum Beispiel Sachen, die mit Glutamat versetzt sind, isst. Also ich sag mal, Geschmacksrichtung vollmundig oder die ganze Bandbreite abdeckend. Das ist Umami. Und das ist irgendwie süß, salzig, sauer, was gibt's noch? Keine Ahnung. Vier und dann gab's halt noch Umami, das ist neu. Hab mir erklärt. Ich habe übrigens wahnsinnig schlecht gegessen die letzten Tage. Hier kannst du ja wirklich in jedem verkackten Scheißnest gibt's irgendeinen Burgerladen, den man mal ausprobieren möchte. Und das ist dann am Ende nimmt es so sehr überhand. Ich habe, glaube ich, viele Kilo zugenommen. Ich sitze hier, ich habe wirklich. Es wird immer schlimmer mit diesem Oberkörper.
Bist du ein bisschen jubby?
Ja, ich bin ein bisschen jubby.
Wie lange bist du eigentlich noch da jetzt?
Ich fahre übermorgen zurück. Also.
Und von wo fliegst du?
Von, weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ich wir sind ja mit mehreren Leuten hier und ich habe so ein bisschen tatsächlich die Reiseplanung abgegeben, weil ich mich konzentrieren muss auf andere Sachen.
Habt ihr denn gutes Material gesammelt?
Ja, Wahnsinn. Also bei der Debatte, das war auch wieder Stichwort Medienhype. Ich habe ja so ein bisschen damit zu kämpfen, also sag mal, als mittelfristiges Ziel so ein bisschen wieder die ganze Aufregung runterzufahren. Auch deswegen bin ich unter anderem zurzeit Wetten, dass Moderator. Aber so ein kleines bisschen, weißt du, einfach so ein paar Nebelgranaten zu werfen. Und ich war bei dieser Debatte in Las Vegas und das war wirklich, die Welt war da, die Welt zu Gast in Las Vegas und auch ein paar deutsche Medien, und da war das dann eben nicht zu vermeiden, weil ich da halt rumgelaufen bin, dass ich irgendwie auch wieder in so deutsche Berichterstattung reingerutscht bin. Auch Jan Böhmermann steht bei der Debatte. Er unterhält sich mit einem Wissenschaftler, als wäre das eine Nachricht, weißt du, also macht einfach nur meinen Job, aber dann weißt du eben, bist du mittlerweile so gut geklickt oder warum auch immer man da irgendwie über einen berichtet, dass sie dann einfach mich da reinschreiben, einfach so, obwohl ich da ganz normal arbeite wie sonst auch. Das ist echt bescheuert.
Ja, das ist ein bisschen bescheuert. Mir hat auch ein Freund die Theorie aufgestellt, dass über Wetten, dass so viel berichtet wurde über deine, und auch natürlich jeder irgendwie groß eine Schlagzeile hat, wie die Verrennung des Jan B. hat, glaube ich, die Zeit oder sowas geschrieben, dass das eigentlich nur damit zusammenhängt, dass du momentan noch so im Öffentlichkeitsfokus stehst dieses Jahr, dass die auch alle Klicks natürlich generieren wollen und dass du da immer benutzt, das ist so, das darfst du selber nicht sagen, aber ich glaube da auch wirklich fest dran.
Das kann ich selber sagen, das ist ein ganz großes Problem, dass du quasi ab einem gewissen Punkt geht es nicht mehr darum, dass du dass die Leute dich inhaltlich gut finden, sondern da bist du auf einmal ein kommerzielles Interesse. Also weißt du, dann generierst du so viel Aufmerksamkeit, dass Leute dann irgendwie, nur weil sie den Namen lesen und denken, da ist irgendwas, dann da draufklicken, ohne dass irgendwas ist. Das ist zum einen für einen selber gefährlich, weil du glaube ich, dann dazu neigst, irgendwie den Drachen zu jagen und irgendwie hier so, keine Ahnung, pochermäßig, der Aufmerksamkeit willen, jetzt irgendwie einfach mal geil versuchst, was zu machen, was aber nicht richtig rund ist. Das ist die Gefahr künstlerisch. Und auf der anderen Seite ist die Gefahr natürlich, dass du einfach den Leuten zum Hals raushängst und irgendwann auch, dass dann irgendwann einfach kippt, ne? Und da kannst du, das Einzige, was du machen kannst, ist einfach dein Ding so weitermachen wie bisher und sich nicht davon ablenken lassen, wenn Leute sagen, das war scheiße oder sowas. Die Wetten, das Sendung hätte ich vor 3 Jahren exakt ganz genauso gemacht. Und nur weil das jetzt gerade irgendwie mehr Aufmerksamkeit hat und Leute das irgendwie nicht verstehen oder irgendwie das doof finden, darf man sich nicht davon abhalten lassen, das nicht zu machen. Und da muss man auch so ein bisschen beim Team oder der eigenen Erwartungshaltung so ein bisschen zurücktreten. Man muss einfach sich darauf konzentrieren, was man glaubt, was richtig ist. Und so hat man das ja jahrelang vorher auch gemacht. Ist ja nichts anderes, wie wenn du Musik machst. Da machst du jetzt auch nicht einfach ein Elektro-Dance-Album, weil es gut ankommt oder das jetzt noch mehr Klicks bringt. Und das ist halt beim Fernsehen oder in meinem Metier dann noch ein bisschen gefährlicher, weil es sowas wie eine Qualitätskontrolle eigentlich nicht gibt. Gibt's ja nicht, gibt ja keine kritische Fernsehpresse, die man so ernst nimmt, irgendwie wie die Musikpresse, über die man zwar lästern kann, aber dann ist es ja doch so ein Korrektiv. Das gibt's ja irgendwie nicht bei uns, weißt du? Fernsehpresse ist so, irgendwann mein großer Albtraum ist es eines Tages so wie Stefan Raab, dass du dich einrichtest, 50 geworden übrigens.
50 geworden, genau.
Ja. Dass du dich irgendwann einrichtest in so einer, ach ja, Mensch, das Feuilleton hasst mich sowieso und alle anderen schreiben nicht über mich und dann einfach so dein Ding weitermachst. Ich glaube, das ist auch falsch. So. Also ich glaube, man darf sich nicht so sehr
nachdenken. Ja, am besten gar nicht, auch wenn das nicht immer so leicht, man sagt das immer so leicht, nicht so nah an sich rankommen lassen. Aber vielleicht schafft man das wirklich teilweise, also ich, vor allem im Älterwerden, dass man auch weiß, dass gewisse Sachen einfach, dass man da drüber stehen muss. Dass man auch weiß, ja, das ist jetzt, dass man das analytisch betrachten muss und versuchen muss, die Emotionen da rauszuhalten. Das ist, glaube ich,
ich habe übrigens das Interview gelesen, der Freitag. Hast du gesagt, dass du das gar nicht aushalten würdest, diese ganze Schlagzahl, und dass du einfach irgendwann weggehen würdest. Weißt du, in meinem Job ist es so, ich muss jede Woche, ich bin jeden Tag zur Arbeit, anders als du, ich muss auch jeden Tag pünktlich sein, weil viele Leute davon abhängig sind. Und
ich weiß.
Ich kann nicht einfach rausgehen und sagen, ich komme jetzt nicht. Ich muss es dann einfach versuchen mit der Arbeit, die ich mache, einfach Sachen zu machen, die dann mal, Stefan Niggemeier dann mal irgendwie stöhnt oder irgendwie das doof findet oder sowas. Aber das ist ja nicht der Maßstab, weißt du?
Für eine Stelle wurde ich in diesem Interview kritisiert. Ich habe diese Geschichte erzählt, die ich auch schon mal in der Sendung erzählt habe, die leider aber nicht ausgestrahlt wurde, dass ich hier öfter mal ein Mädchen in meiner Umgebung gesehen habe. Hier wohnen ja viele Altenheime. Und dieses hübsche Mädchen immer verschiedene Leute durch die Gegend geschoben hat. Und irgendwann sind wir in der Tankstelle ins Gespräch gekommen. Und sie meinte mir, ihr Opa ist gestorben im Altenheim. Und sie hat sich aber mit den Leuten so angefreundet, kommt freiwillig einmal die Woche dahin und schiebt die Leute durch die Gegend. Und da habe ich gesagt, dass sie halt besonders hübsch ist und die sich auch in dieser Tinder, Instagram oder irgendeiner oberflächlichen Welt wieder das halt bei vielen Leuten ist, die viele in den Arsch gebuttert kriegen, also die dann einfach sich nur noch selbst darstellen oder so, aber nichts Soziales machen, und dass ich das gesagt habe, weil die so hübsch ist und man das hübschen Menschen nicht zutraut, das ist natürlich Quatsch. Ich fand das einfach in dem Augenblick so herzergreifend, dass jemand von sich aus so eine Entscheidung trifft, weil man das auch nicht mehr so oft hört von Leuten vielleicht so, und das hatte auch, natürlich war das für mich dann irgendwie, weil weil ich die gesehen habe, interessant. Aber es geht ja nicht darum, dass es nur hübsche Leute tun. Es war grundsätzlich einfach für mich so ein Zeichen, dass ich das bemerkenswert fand, wenn jemand mit 21 oder 22 die Entscheidung trifft in seinem Leben, das einmal die Woche zu machen, wo man doch so viel geiles, fancy Scheißzeug machen kann. Und das könnte ja jedem treffen. Also könnte bei jedem Menschen.
Gerade in Berlin. Wenn du geil aussiehst in Berlin, ja. Alter, da gehört dir doch die Welt. Was willst du? Also
geil aussehen in Berlin. Das könnte ja die neue Platte sein von Mia vielleicht. Geil aussehen in Berlin.
Ich glaube, das könnte eigentlich eine gute Platte von dir sein, Olli. Geil aussehen in Berlin ist nicht schlecht.
Ja, und dann aber ich mir auf dem Cover drauf. Dann sieht man also
Diskrepanz. Nein, aber Mia würde das nicht machen. Aber nee. Geil aussehen in Berlin ist vielleicht auch Bernd Begemann.
So eine neue, ja, also zynisch, also ironisch dann, genau, betrachtet. Genau, ja. Ich habe total viel. Weiß nicht, wie lange haben wir schon gemacht heute? Ich habe mir einer zugeschickt auf meine Facebook-Seite ein neues Bingo-Spiel mit Sachen, die wir dauernd in der Sendung sagen, was wohl regelmäßig gespielt wird von einigen Leuten, weil gewisse Sätze immer fallen, Jan. Und zwar, und unter anderem, ich sag mal die Sätze, die da in Bingo, Wörter oder Sätze, die oft fallen. Unter anderem, eine besondere Folge heute, das sagen wir häufig, ja. Polizei,
haben wir noch nicht
Scheiß. Polizei haben wir auch schon gesagt heute.
Klar.
Heute auch schon, ja. Dann kann ich wirklich jedem empfehlen, das ist, glaube ich, ein Satz, den ich oft sage, wenn ich irgendwas vorstelle. Ja. Oh, jetzt kriege ich hier gerade SMS, weil ich den Flugmodus ausgeschaltet habe. Köln, Berlin, Bremen, Hamburg sind die Städte, die oft fallen. Dann, ich muss jetzt mal kurz ausrasten.
Olli, das machst auch du.
Kapitalismus, das bist du.
Kapitalismus?
Sagst du oft, Kapitalismus ist Kapitalismuskritik.
Ich sag oft, und Jan sagt oft Kapitalismus.
Oder der Satz, es muss nicht jede Folge 90 Minuten dauern.
Auch eingeleitet von so Halbsätzen wie lange haben wir schon?
Deswegen habe ich da gerade dran gedacht.
Ja, ach so.
Wie lange haben wir denn schon? Weil ich wollte heute die Sendung ausklingen lassen mit einem weiteren Song von ich habe letzte Woche erzählt von Achim Degen, dem ehemaligen Sänger der Band 6ix9ine. Und dieser Song, den ich vorgespielt habe in der letzten Sendung, Ancient Roads, da haben unfassbar viele Leute mich angeschrieben, sie hätten dieses Lied gerne, es ist nirgendwo veröffentlicht. Wenn ich kurz erzählen darf, ich habe gestern das erste Mal seit 7 Jahren mit Achim telefoniert, der diesen Song geschrieben hat, der Sänger von Tender Slider ist oder war, seinem Projekt und dass er tatsächlich, und das ist die gute Nachricht, die ich hier verkünden möchte, Achim hat tatsächlich sich entschieden, diese Songs jetzt zu veröffentlichen und macht das jetzt die Tage und ich werde euch auf dem Laufenden halten auf meiner Facebook-Seite beziehungsweise in der nächsten Sendung und das wird es auch irgendwann demnächst auf Spotify geben, da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist wirklich unglaublich gute Musik. Ich bin erschlagen gewesen, ich habe die ganzen alten Songs von Achim wieder mir rausgekramt und das ist qualitativ so gute Musik dabei. Archie Decker war nie der Name des Projektes, sondern Archie Decker war der Name seiner Rockoper. Das ist so ein bisschen gewesen wie hier David Bowie mit Ziggy Stardust. Ja, sowas in der Art. Also und diese Musik besticht vor allem dadurch, und das ist eine Sache, die ich finde in der heutigen Zeit so selten ist, positiv. Die hat sowas, die gibt einem so einen Halt und hat so ein bisschen was, also die ist trotz all dem, wo auch der Achim durchgegangen ist, wahrscheinlich in seinem Leben, so, der ja einmal mit Nummer 1 Hit hatte und ein großer Star war und dann da auch sich wieder in eine andere Zeit orientieren musste, als es nicht mehr so war, ist diese Musik von einer Positivität und einer Kraft so, die ich selten gehört habe in letzter Zeit. Und die Songs sind fast schon alle 10 Jahre alt. Und das ist so gute Musik. Tender Slider heißt das Projekt. Ich werde hier auch nicht jetzt irgendwie Werbung für jeden Scheiß machen. Ich würde es nicht machen, wenn es mir nicht wirklich so am Herzen liegen würde. Und ich wirklich finde, dass das Musik ist, die gehört werden muss. Und ich würde heute am Ende der Sendung noch einen kleinen Song dir vorspielen wollen.
Ist denn schon Ende der Sendung?
Ich wollte es aber schon mal ankündigen. Ich wollte schon mal ankündigen, damit die Leute dranbleiben.
Ich wollte noch gerade was mit dir besprechen. Jetzt habe ich es aber wieder vergessen. Scheiße.
Dann ganz kurz Qualitätskontrolle. Neue Superhelden, die man vielleicht mal erfinden sollte. Wie findest du Herr Stalaktit? Also als Superheld.
Der von der Decke hängt, der langsam von der Decke
Hab ich schon erzählt, ne? Ja, nee, Herr Stalaktit. Herr Stalaktit hängt an der Decke und hat nur einen Sprung und ist super angestrengt, ja, weil er diesen, wenn er diesen Sprung verkackt, dann dauert das ewig, bis er wieder an der Decke ist. Also so. die Brüchigkeit der Superhelden. Dann gibt's Carlo Creme, der entwaffnet seine Gegner, indem er sie eincremt. Und er ist selber auch so cremig, den kriegst du nicht zu greifen. Und dann gibt's noch Kippentyp. Ja, Kippentyp, der hat in jeder Hand so 5 Kippen und ist so total giftig und überall umherum ist so eine Rauchwolke. Kippentyp, der raucht so total
viel. Und der schnipst so Zigarettenstummel immer dem Gegner ins Gesicht.
Genau, der schnupft brennende Zigarettenstummel dir ins Gesicht, schießt er auch so einfach aus dem Ärmel. Also es gibt Carlo Creme, Kippentyp, Herr Stalaktit. Wenn ihr Ideen habt für neue Superhelden, die auch eine Brüchigkeit haben, die auch also nicht nur perfekt sind, weil ganz ehrlich, wer interessiert sich noch für Superman und Batman? Ich finde, das ist alles so, ich weiß auch gar nicht, ich komme da auch gar nicht mehr hinterher mit diesen Superman-Verfilmungen. Welcher Superman ist jetzt der aktuelle Superman und ist das überhaupt eine Reihe und wird das von neuen Regisseuren immer wieder? Nee, das ist irgendwann, das haben die alle versaubeutelt. Finde ich. Die ganzen
USA-Produktionen. Sowohl DC-Comics als auch Marvel-Comics, die fangen jetzt langsam an, die Comics zu verfilmen, die man sich auf dem Flohmarkt früher immer schon nicht mehr gekauft hat, weil die schon so abgespaced waren, weil den Autoren einfach zu viel weirder Scheiß eingefallen ist, die man selbst nicht mehr gelesen hat, weißt du? So Kombinationen aus Catwoman trifft Superman oder keine Ahnung, auch die ganze X-Men-Reihe. Ja. Ich habe jetzt im Flugzeug irgendwie X-Men 8 oder sowas geguckt, wo auch irgendwie Jennifer Lawrence nur noch zweimal kurz durchs Bild läuft und der Rest mit irgendwelchen Soap-Darstellern aus dem amerikanischen Fernsehen besetzt wird, weil keiner der Originalstars mehr Bock hat mitzuspielen, weil jetzt so langsam reicht's aber auch mit den X-Men. Und das ist so ein bisschen, man steigt nicht mehr so ganz durch und dann kann man es eben auch übertreiben, da hast du völlig recht.
Ja, und das nervt so total. Und deswegen, also nach dem zweiten Batman von Christopher Nolan mit Heath Ledger als Joker, also The Rise, der zweite Teil, weißt du ja, den zweiten aus seiner Reihe, der hat ja 3 gemacht. Das war für mich der Höhepunkt. Das ist auch wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Da kann man sagen, was man will. Es ist einfach, das ist der perfekte Batman. Was sehr interessant ist, dass Christopher Nolan sich den Film Heat aus den 90er Jahren von Michael Mann mit Robert De Niro und Al Pacino, den als Vorbild genommen hat. Und das ist mir, nachdem ich ein Interview gerade gesehen habe auf YouTube, wo Christopher Nolan die beiden interviewt zu 20 Jahre nach Heat, wird der Film nochmal, und auch Michael Mann werden interviewt von Christopher Nolan. Für jeden Film-Nerd sehr interessant anzuschauen, gibt's auf YouTube. Da sagt er, ich weiß nicht, ob er es da selber sagt, aber Heat war auf alle Fälle ein Film von der ganzen Ausstrahlung, ganzen Atmosphäre her und auch von den Bildern her für ihn ganz, und das merkt man auch, wenn man sich dann nochmal den Batman anguckt von Nolan, das war sein Vorbild, so. Daran hat er sich unheimlich abgearbeitet, beziehungsweise hat sich inspirieren lassen. Auch wirklich ein Film, der zu seiner Zeit damals nicht die Bewertung bekommen hat, die er hätte haben können, aber zu der Zeit 95 kamen auch ultra gute Filme raus, auch Casino von Scorsese, der meiner Meinung nach einer seiner besten Filme ist, der komischerweise nicht den Oscar bekommen hat, sondern Scorsese hat für The Departed den Oscar bekommen. Völlig unverdient, weil Nicholson da in einer falschen Besetzung war und das überhaupt nicht der geile Mafia-Film war, von dem sie alle reden. Das Ende war total bescheuert. Hatte zwar auch starke Momente, die Story war gut, war aber eigentlich eine Verfilmung vom japanischen Film, um kurz abzunörden. Ich finde, irgendwann hat sich das jetzt alles ausgereizt und es war doch, glaube ich, Batman wurde jetzt mit Dings verfilmt, mit wie heißt denn der Typ noch? Ben Affleck, genau.
Ja, Ben Affleck.
Und das war schon scheiße.
Ja, also, was ich bei Ben Affleck nie aus dem Kopf bekomme, dass der hat so abgekaute Fingernägel, der hat so ganz schlechte Hände. Und immer wenn Ben Affleck, ja, ganz, ganz schlimm. Und immer wenn du die Hände von Ben Affleck in einem Film im Detail siehst und die Fingernägel und die nicht abgeknabbert sind, hat er halt einen Handdouble engagiert. Und das finde ich immer, ich habe das einmal, ist mir das aufgefallen, ich kriege seitdem nicht mehr aus dem Kopf, Ben Affleck benutzt immer einen Handdouble. Weil er so abgekaute Fingernägel hat. Ich habe übrigens gestern, das muss ich ganz kurz mal sagen, viele Leute haben mich angeschrieben und sich darüber gefreut, dass wir uns über Kosmos unterhalten haben, über die Serie. Und viele Leute haben sich das, hast du auch schon mal reingeguckt? Oder hast du
ich habe die ersten gehabt? 2 Folgen gesehen. Und wie fandest du? Ich finde es super, so also cool zu gucken, aber auch ein bisschen sehr, weiß ich nicht, es ist ein bisschen amerikanische, oberflächliche, aber für so einen Typen wie mich, der wenig Ahnung von Sternenkunde hat, ja, ist das schon halbwegs interessant. Ich weiß aber auch nicht, ob das ein bisschen sehr oberflächlich alles so, also das Gefühl überkommt mich so ein bisschen, dass das so sehr reißerisch, oberflächlich und ein bisschen auch so hier, es ist gut, es ist nett zu gucken. Wenn ich noch Haschisch rauchen würde, würde ich wahrscheinlich mehr drauf abspacen.
Naja, gut.
Aber es ist gut, doch, also das soll doch gar nicht so schlecht. Also, ja, ich weiß, Sorry, das war nicht so gemeint. Ich bin auch manchmal dann so differenziert nerdig. Eigentlich ist es eine gute Sendung, die man sich gerne angucken kann.
Sag doch, was du willst. Wenn ich schlechte Laune habe nach dem Aufzeichnen der Sendung, dann trete ich gleich einfach das Zimmermädchen. Die wird dankbar sein.
Das war nicht so gemeint. Ich finde es auch gut. Es ist natürlich auch für einen breiten Markt gemacht. Und warum soll ich jetzt auch anfangen, darüber zu reden, ob man das vielleicht noch ein bisschen spezieller und vielleicht weniger reißerisch oder weniger so und so machen sollte von der Inszenierung. Es macht Spaß zu gucken. Ich werde auch noch ein paar Folgen davon gucken und dann werde ich vielleicht noch mal genaueres darüber sagen. Übrigens vielen Dank an alle Zuhörer, die mir jetzt Bücher geschickt haben, Dokumentationen, wie ich meiner Tochter den Urknall erklären kann. War kaum was dabei, was für mich alleine schon. Wie soll ich, wenn ich eine Sache nicht verstehe, wie soll ich die meinen Kindern erklären, weißt du? Also das ist ja das Problem.
Ja, und deswegen, weißt du, da kommen wir fast wieder zum Anfang der Sendung. Deswegen, Olli, finde ich das ganz toll, wenn wir anfangen, unseren Kindern kleine Verschwörungstheorien zu bauen. Keine gefährlichen, wo man dann irgendwie einen Polizisten erschießt, sondern einfach so kleine Geschichten. Weißt du, man kommt auch oft an die Grenze mit seinen Kindern, man weiß nicht genau, was man erklären soll, dann denkt man sich einfach irgendwas aus. Ich habe, glaube ich, schon 50 Mal die Geschichte erzählt, dass ich bis zu meinem 25. Lebensjahr gedacht habe, dass der Mensch im Hals drei Röhren hat. Eine für Luft, eine für Essen und eine für Trinken.
Aber ganz süß.
Ja, und dass, wenn man sich verschluckt, dass dann Essen in die Trinkröhre kommt oder Trinken in die Essröhre. Und also für festes Essen. Und das ist natürlich Quatsch. Und solche, weißt du, so diese kleinen geheimen Mini-Verschwörungstheorien, die müssen wir den Kindern wieder in die Köpfe pflanzen, damit diese größeren Dinger, die dazu führen, dass sie überhaupt nicht in der Lage sind, irgendwie an einer Gesellschaft teilzuhaben und sich irgendwie ausklinken, damit das aufhört. Und weißt du, ich habe dann jetzt diese komischen König von Deutschland, es gibt da sowieso 30 Dokus bei YouTube, habe ich mir alle angeguckt nach dieser ganzen Reichsbürgergeschichte hier im Flugzeug, habe ich die alle gesehen. Und man wünscht sich manchmal, man kommt einfach mal in den Raum rein und sagt, okay Leute, jetzt ist alles klar, so, ich hau auf den Tisch, jetzt reicht's mit dem ganzen Rumgelaber, jetzt geht ihr mal wieder zur Arbeit und hört mal auf mit dem Rumgesabbel. Irgendwann ist genug, weißt du, dass irgendwann mal so ein Typ kommt, der einfach sagt, alles klar, ist ja schön und gut mit dem Gerede, aber es gibt einfach gewisse Dinge, die einfach nicht gehen. Und das ist einfach das zum Beispiel. Weißt du, dass man neigt ja in so demokratischen Prozessen dazu, alles immer viel Verständnis zu äußern. Aber ehrlich gesagt, wenn man sich diesen ganzen halbrechten Nazi-Scheiß, Reichsbürger-Quatsch anhört, dann denkt man irgendwann, da muss einer mit dem Lineal auf den Tisch schlagen und sagen, okay, alles klar, jetzt ist genug geredet, jetzt geht immer schön zur Arbeit, macht irgendwas anderes und hört auf mit diesem Scheiß. Das ist nämlich absoluter Quatsch, absoluter Überbullshit.
Gutes Schlussplädoyer von dir heute.
Willst du schon aufhören oder was?
Ja, von mir aus. Ich glaube, ja. Oder?
Ja. Ja, okay. Ja, Mensch, das war fest und flauschig.
Ich wollte den Song noch spielen. Haben wir nicht schon über eine Stunde jetzt gemacht?
Es geht doch nicht darum, wir müssen doch jetzt nicht irgendwas,
ist
zu Ende, ist sie zu Ende. Ist doch okay. Ja. Wenn du nicht mehr mit mir reden willst, ist das okay.
Du bist halt, weißt du, irgendwie komme ich da gar nicht mehr an dich ran, weil du da in Washington lebst. Und der amerikanische, Jan Böhmermann lebt im amerikanischen Traum in Amerika. Das ist.
Nee, Jan Böhmermann lebt den deutschen Traum, den was der Deutsche träumt, was er in Amerika träumen würde, das lebe ich hier. Den Traum von Ralf Möller lebe ich eigentlich. Nur mit einem geileren Oberkörper.
Ralf Möller lebt, glaube ich, seit 20 Jahren schon in Köln, hat überhaupt nichts mehr mit USA zu tun, aber es wird immer noch gerne darüber berichtet, wie der mit der Schwarzenegger Armdrücken macht irgendwie in irgendeiner Bar in Nashville oder so, keine Ahnung. Nee, weiß ich jetzt aber auch nicht. Wir können auch gerne noch ein bisschen weitermachen. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ist okay, nee.
Meine ersten Drehtag habe ich heute, Jan.
Bibi und Tina 4 oder was gibt's?
Nein, ich drehe einen Film. Darf man darüber reden? Ich spiele mal wieder in einem Kinofilm eine nette Nebenrolle. Und das ist, ja, wenn die jetzt sauer auf mich sind, dann werde ich vielleicht doch nicht mitspielen. Aber es ist ein Film, wo ich einen Fahrlehrer spiele. Und heute Abend ist um Mitternacht der erste Drehtag. Und es ist eine Komödie, glaube ich. Also es ist, glaube ich, ein ganz schöner Film. Und die Regie führt der Sohn von Helmut Dietl. David heißt er. Und ich habe heute meinen ersten Drehtag und freue mich da drauf. Und bin auch ein bisschen, was heißt aufgeregt, aber man will dann auch gut aufgeräumt ankommen. Dann bin ich erstmal den ganzen Tag in der Wanne, dann tue ich erstmal was für mich, dann mache ich so ein bisschen die Haut glatt, dann Fußnägel, Handnägel, Zähne, alles ein bisschen kürzen. Und dann
die Zähne mit dem Zahnknipser. Mit dem Zahnknipser die Zähne ein bisschen. Die Zähne mit dem Zahnknipser klein machen.
Das müsste man mal empfehlen. So schnell.
Ja. Zahnknipser. Und deine Zähne sind aber lang geworden. Hast du Dreck unter den Zähnen? Ich habe mir die Zähne lackiert.
Ich habe, Jan, das ist auch eine Sache, ich bin jetzt 43 Jahre alt. Ich gucke in den Spiegel und ich sehe, dass meine Haare ausfallen, beziehungsweise dünner werden. Und dass das doch jetzt doch auf einmal doch schneller geht, als man denkt. Keine Ahnung, wie es in ein paar Jahren aussieht. Noch ist noch genug vorhanden. Aber man muss sich darauf vorbereiten, ich bin ja nicht so besonders eitel. Das kann man, glaube ich, in dem sehen, was ich so im Fernsehen in den letzten Jahren gemacht habe, dass man da nicht immer mit, dass man auch so Sachen gemacht hat, wo man nicht drauf aus war, dass man da besonders attraktiv rüberkommt. Also viele Sachen sind dabei gewesen. Und das ist so eine Sache, wo man aber wirklich sagen muss, Haarausfall ist so eine Sache, die so richtig geil fände ich die nicht. Du kannst da ein Lied von singen, Jan. Und nein, also aber einfach jetzt schon mal akzeptieren, dass das vielleicht alles irgendwann da durchsichtig ist und man die Kopfhaut sieht. Ich habe mich früher mal, ich habe mir mal eine Glatze rasiert. Was?
Ja, Alter, Olli, das ist, aber ey, das, ja. Wie oft kommen wir eigentlich, wir haben da so oft schon drüber gesprochen. Das ist,
ja, du, aber, du, ja.
Das ist,
beschäftigt
das ist,
mich.
Aber die einzigen, die damit ein Problem haben, sind Leute von außen. Die einzigen Leute, die irgendwas, die es irgendwie interessiert. Also, ganz ehrlich, mich, wenn es nur darum gehen würde, Wenn ich alleine auf der Welt wäre, wäre mir das total ultra scheißegal. Ich habe, was ja. Ist, das Ding ist,
Ich finde es auch für mich schon ganz geil, wenn ich denke, geil, also ich habe vor 5 Jahren mich noch wahnsinnig überlegen gefühlt beim Klassentreffen, als die Hälfte der Typen alle mit der Halbglatze rumgerannt sind. Und ich dachte, geil, Alter, hier ist noch richtig was, da ist noch richtig Action bei mir. Und das ist vielleicht, ich bin ja auch so offen und sag das jetzt ganz ehrlich, vielleicht eine Sache, die man, wo man nicht so wirklich denkt, geil, Alter, jetzt werden die richtig schön dünn, die Haare. Nein, so, also das Gefühl, und ich glaube, das würde ich auch denken, wenn ich alleine auf der Insel mit dem Spiegel leben würde und da jeden Tag reingucken würde. Aber ja. Ich lasse mir da jetzt keine Ameisenbeine im Kopf tackern oder so ähnlich, wie das viele. Ja, gibt's ja so, da gibt's ja alle Möglichkeiten. Und ich wohne hier in einer Gegend, in der es nur so wimmelt von Schönheitskliniken. Und das ist dann aus dem Po die zu nehmen oder hinten im Nacken und dann also, haben wir ja öfter schon drüber geredet. Nee, das ist, also ist einfach für mich gerade.
Nein, du, man muss in Würde altern und das gehört eben dazu, dass man.
Ja, wie denn, wenn die Haare ausfallen?
Der Körper verändert sich, Olli, und es ist jeden Spruch, den du gedrückt bekommst, weißt du, das Schöne ist, wenn dir die Haare, siehst du mal so, guck mal, dir fallen die Haare aus, Olli, aber dafür ist mit deinen Organen innen drin, ist noch alles richtig tipptopp, weißt du, außen pfui, ja. Innen hui, so ist es.
Das stimmt tatsächlich sogar, also das ist wirklich alles halbwegs bei mir noch im Schuss. Es ist dann auch so, ich war mal bei einem Konzert von einem Hamburger Songwriter, den ich sehr gut finde, und der hat dann auch so Fans, die dann so eine persönliche, die dann auch so grenzüberschreitend sind. Und da hat einer aus dem Publikum gebrüllt, da bin ich am liebsten aufgestanden, hätte dem, auch wo ich selber im Publikum war, einen in die Fresse gehauen. Der brüllte dann so, der Sänger macht eine Ansage und quatscht mit dem Publikum und der meinte, dir, sieht man da eine Platte auf deinem Kopf oder was? Ja, ja. Und Punkt, 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 ich will den Namen nicht sagen. Ja, bist ja auch langsam älter, ne? Und er hat gedacht, was bist du für ein großer Spacken, jetzt irgendwie zu denken, du kannst da so einen kultigen, kumpeligen Satz sagen, halt die Fresse, Mann. Ich wäre fast aufgestanden, es war im Tivoli, im bestuhltes Konzert, und wäre fast rübergegangen, hat gesagt, halt die Fresse, Mann. So weit bist du nicht mit dem Typen, der singt für dich und seit vielen Jahren hörst du die Musik. Also hab ein bisschen Respekt, Mann. Einfach auch so, ja, weil das ist so peinlich.
Wow. Und ist auch immer, also ich, das sind immer die Gags, wo ich immer am allerwenigsten stolz drauf bin, wenn das wirklich so ganz oberflächlich ist. Manchmal macht man das ganz gerne, um Leute, die quasi besonders bedacht darauf sind, mit inneren Sachen zu glänzen, mal so ein kleines bisschen wieder in die Wirklichkeit zurückzuholen. Aber ich finde das, wenn du da solche Sachen abdrückst, ist es halt nie sonderlich fein. Aber Olli, mit den Haaren ohne Scheiß, man muss die Dinge einfach so nehmen, wie sie kommen. Irgendwann haust du dir die Flausen ab oder sowas. Oder lässt du einfach normal angenehm
dünn. Ich sehe aber nicht gut aus. Ich sehe aus, mit Glatze sehe ich aus wie ein sexkranker Reichsbürger. Also das ist das Problem. Das geht nicht. Das geht nicht. Da muss irgendwas, da muss Hut tut gut. Auf alle Fälle.
Nee, aber Olli, wenn du einen Hut trägst, dann kann ich mich nicht mehr, dann nehme ich dich nicht mehr ernst. Dann bist du nicht mehr der seriöse Olli, den ich kenne.
Wir waren beide zusammen. Du kannst dich auch noch daran erinnern, dass wir Matthias Brandt in der Sendung hatten und der hatte einen sehr prägenden Satz gesagt, den ich auch sehr gut fand. Er meinte, er findet es immer bedenklich, wenn Schauspieler anfangen, angefangen, auf einmal Hut zu tragen. Weil das dann auch, du hattest das Gefühl, dass sie dann auf einmal irgendwo angekommen sind oder dass irgendwas, also das ist eine gewisse Wichtigkeit, also auch mit sich bringt. Und wenn, man sollte sich über Schauspieler, die anfangen, Hut zu tragen in der Öffentlichkeit, dauernd so, als Stilmittel, sollte man sich ernsthaft Gedanken machen. Das ist richtig. Es gibt auch, ich muss auch mal gucken, was für ein Hut mir stehen würde. Cowboy-Hut. Cowboy-Hut. In Berlin mit Cowboyhut durch die Gegend. So einem weißen, großen Cowboyhut. Nee, ich wollte noch, was wollte ich noch, jetzt mal weg zu dem Thema. Genau, ich habe gespielt ja meine 4 Konzerte und bei einem Konzert hat einer aus dem Publikum was gerufen und meinte, kann ich mal kurz eine Frage stellen? Und ich war schon so sichtlich irritiert, mitten während des Konzerts im Theater. Und dann steht da ein junger Typ auf, der war echt nicht alt und fragt einfach, wann kommt eigentlich mal eine neue Platte? Und das war schon wieder so süß, dass der einfach so fanmäßig, weil ich dachte, jetzt kommt irgendeine, wann, sag mal, wieso ist das eigentlich? Sag mal, hast du wirklich hier 3 Eier im Sack oder so? Keine Ahnung, was Dummes kommt. Und dann hat er einfach nur gefragt, ich wollte nur mal fragen, wann wieder eine neue Platte kommt. Und dann habe ich ihm das so nett auch erzählt. Das war dann irgendwie dann schon wieder drollig. Ja, manchmal so. Unterschätzt man das Publikum. So, jetzt haben wir, jetzt, hier, jetzt ist gut, oder?
Ja, jetzt, hier sind sie, die beiden Killer-Clowns von Spotify. Ich kann allen empfehlen, nächste Woche wieder mit dabei zu sein bei Fest und Flauschig. In der Zwischenzeit, wenn sie diesen Podcast schon gehört haben, dann, ich habe jetzt angefangen, die Podcasts vom Deutschlandfunk zu genießen. Die machen nämlich mal alle Interviews und alle Hintergrundstücke auch bei Spotify rein. Und da habe ich schon ein wahnsinnig tolles Interview von Thomas Oppermann gehört, bei dem ich ganz, ganz toll eingeschlafen bin, und zwar am helllichten Tag. Ja. Und das ist vielleicht ein kleiner Auftrag an die politische Klasse, wenn man jetzt so aufgedreht aus Amerika zurückkommt von dem, was hier passiert ist, und dann so ein Thomas Oppermann-Interview hört, so wieder runterkommen, dass man vielleicht ein kleines bisschen, also ein kleiner Teil von mir wünscht sich jemanden wie Donald Trump im deutschen Politikbetrieb. Aber nur ein ganz kleiner Teil.
Aber okay, ich hoffe, nur will ich nur ein Mini-Teil, Jan. So,
ja, jetzt machen wir. Also nur für den Fun. Das war Fest und Flauschig. Ich bin schon mal raus.
Genau. Du bist noch nicht raus. Du musst doch den Song noch mit mir hören. Von Achim Degen auch. Ey. Willst du nicht? Willst du nicht?
Ja, okay. Na, ist okay.
Ja, wenn ich das jetzt stört, mache ich das nicht. Aber
der Song mach das ruhig, Ich kann aber sein, dass du reinrülpst zwischendrin oder sowas, um meine.
Ja, ich zieh gleich auch den Regler runter und mit dir dann noch mal eine ganz, damit die Leute sich ärgern und sich vielleicht sogar den Song vielleicht mal kaufen oder so. Letzte Woche haben wir Ancient Roads gehört, jetzt hören wir If Love Has Grown. Diesen Song habe ich das erste Mal 2008 gehört im Studio, als wir unsere Platte aufgenommen haben, und Gisbert zu Knüpphausen saß neben mir und sagte auch in dem Augenblick, wir lehnten uns so zurück und hörten diesen Song von Achim, und er meinte, es ist vielleicht der schönste Song, den ich seit Ewigkeiten gehört habe. Und dieses Gefühl hatte ich auch, als ich gestern diesen Song das erste Mal seit Jahren wieder gehört habe. Vor allem die zweite Strophe, die killt mich so dermaßen, weil die so eine you always pretending to be busy, but much too soon your projects died. Und das ist, es handelt halt davon, wirklich sich dem hinzugeben, der Liebe für das, was man empfindet, die Liebe auszuarbeiten und so. Wir kommen, ich mach mal den Wahnsinns-Intro. Nee, das ist es gar nicht. Quatsch. So, hier, jetzt geht's los. Pass mal auf das Intro. Nee, das ist auch nicht. Ja, jetzt ist es jetzt. Ja. Hier. Ach doch, das Intro, Jan. Und wenn es dann losgeht, die erste Strophe, oh, das ist so schön. Bist du noch da, Jan?
Ich denke, Thomas Oppermann. Into a stranger. You admit you're in danger. Call me a Venus. You're a kiss train. Ist das ein Tor?
Bist du noch da, Jan?
Was?
Es ist unglaublich, dass das nie veröffentlicht wurde. Es ist so unglaublich gut produziert.
Ja, super poppig.
Bist du noch da?
Mhm. Ja.
Und jetzt zweite Strophe hören wir nochmal kurz. While you were on your own, nobody could ever sense your silent cry. You were always pretending to be busy, but much too soon your projects died. You never reach that something, but now's your chance to change. So try to gain for a future, boy, before it's far too late and you will tumble. So, ich glaube, wir moderieren mal ab, Jan, oder?
Ja, das war Fest und Flauschig vom 23. Oktober. Ein super schönes Lied. Haben wir gut
sehr
gefallen.
Ja, Maxe, wirklich?
Alle Leute, die das mögen, hören auch gerne Podcasts, in denen Thomas Oppermann länger als 5 Minuten redet.
Ja, keine Ahnung. Nee, ich liebe das sehr.
Ist ein schönes Lied.
Ich finde es unglaublich.
Ich will das jetzt gar nicht unterreden. Nee, alles gut.
Nee, musst
alles
du
gut.
auch gar nicht.
Alles gut.
Ist auch alles
find
okay.
Ich sehr gut.
Ja, genau. Tenderslider kann man sich, glaube ich, irgendwann mal bald demnächst zulegen, wenn man möchte. Ich liebe das sehr. Jan Böhmermann muss nichts zur Musik sagen. Ihr kennt die Songs, die er für die Playlist aussucht. Das ist nun mal so. Du hast halt andere Stärken, Jan. Ne? Du bist da vielleicht genau. halt. Du bist eine Maschine im Bett dafür.
Und damit beenden okay. wir Fest und Flauschig für diese Woche. Okay. Nächste Woche sind wir wieder da. Tschüss, macht's gut.
Tschüss.